Ich dachte wieder, du machst einen weiter. Nee, jedes Mal denke ich, du hängst noch irgendwas dran und dann passiert nichts.
Ich glaube, das ist eine gute Intro.
Das ist eine gute Intro, die müssen wir euch beibehalten. Falls ihr nicht damit einverstanden seid, schreibt uns, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding. Dominik, wie geht's dir?
Mir geht es bestens. Ich habe jetzt dich gerade rasieren können mit Missouri gegen Texas im neuen College-Football-Spiel.
Ich dachte, wir reden nicht darüber.
Und darauf freue ich mich. Ich habe noch am Ende einen Pick-2 geworfen mit meinem Kicker bei einem Fake-Field-Goal.
Da muss ich gerade mal sagen, bevor wir gleich generell in den Podcast reinstarten, das war von dir ein bisschen arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast schon wie viel geführt? 35-0 oder so?
42-0,
ja. 42, Leute, ihr müsst wissen, ich bin kein Gamer. So, null. Dominik, natürlich, Gamer. So, ich bin scheiße in sowas. Und dann spielen wir dieses Spiel, ich habe eh Bock drauf, ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere, es macht natürlich trotzdem Spaß. Das Spiel ist geil. Und dann führt er schon 42-0 und will statt PAT für einen Two-Point gehen. Was mache ich natürlich? Pick in der Endzone, Pick 2 und ich habe keine 0 auf dem Scoreboard, sondern die 2.
Let's go, Mann, baby. Oh Mann. Hat aber vorher funktioniert, ich habe schon einmal gemacht.
Ja, aber das war auch, was war das überhaupt? War das ein Offensive Lineman, der rausgepult ist oder
ja.
So? Ja. Ja, okay. Alright, Leute, aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Broman State University. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, was ihr hier gerade angemacht habt, als wir angefangen haben zu singen. Aber wir sind bei Broman State University. Wir reden wieder ein bisschen über College Football mit euch. Und wir haben heute einiges vor. Kann man schon sagen, wir haben ein paar News. Wir haben wieder die Halftime. Und wir reden heute auch. Und wir haben gesagt, wir ziehen es durch über die Top 25 Spring Rankings. Wir machen die Top 25, reden ein bisschen darüber, aber gehen tiefer in die Top 5 oder Top 10, müssen wir nochmal gucken. Aber auf jeden Fall in die Top-Teams gehen wir nochmal tiefer rein und wollen mal gucken, wo die Teams nach dem Spring so stehen, wo die gerankt werden, damit wir dann auch ready für die Saison sind, die ja schon in ungefähr einem Monat startet, am 24. August in Dublin. Dominik und ich sind sogar live dabei mit der ganzen Bromance-Crew. Florida State gegen Georgia Tech ist es ja. Das wird auf jeden Fall richtig wild. Wir sind live dabei, wenn Week Zero losgeht. Vielleicht können wir auch nochmal darüber reden, warum es eigentlich Week Zero heißt. Weißt du das, by the way? Ich müsste das sogar googeln.
Nicht auswendig. Also es ist eine Vorsaison. Die wollen die ersten Spiele ein bisschen mehr featuren, das weiß ich, aber ich weiß nicht, warum das
Week Zero. Aber es gab erst Week One und dann wurde es davor gepackt. Ich glaube, dann wurde es einfach nicht geschoben, sondern dann gab es die, weißt du, dann haben die einfach gesagt, es heißt Week Zero.
Ja, aber es kann auch sein, dass es vor dem Start von vielen Schulen und deren ihren Semester ist. Also ich weiß, Week Zero haben keine Schulen angefangen. Und es könnte auch sein, dass deswegen...
Ja, das kann auch sein, ja. Falls ihr es wisst, schreibt uns gerne.
Ja,
und habe ich gerade nur so on the spot mal auch selbst drüber nachgedacht, warum das eigentlich Week Zero heißt. Genau, aber wir sind dann live am Start. Aber lass uns doch mal reingehen. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gequatscht. Wir haben College Football gezockt.
Wir müssen uns erstmal bedanken für die 500 Ratings auf Spotify. Das ist unglaublich.
Das ist echt krass. Ja, ist jetzt, die fünfte Folge ist das ja jetzt, aber wir haben 4 rausgepackt und jetzt schon 500 Ratings von euch bekommen auf Spotify. Ich habe gerade gar keinen Überblick bei Apple Podcast. Habe ich gar nicht mehr gecheckt jetzt heute. Wie viel das waren. Ich glaube, da waren es auch schon irgendwie so 90, 100 oder so. Das weil ihr seid sehr viel auf Spotify, deswegen ist das höher. Aber auch wieder ein guter Punkt. Wenn ihr euch gerade fragt, was Ratings überhaupt sind, dann hört den Podcast gerne weiter. Geht dann gerne mal auf Broman Sport University. Da ist oben so ein kleiner Stern, drückt da drauf und lasst mal die 5 da. Das wird uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Dominik lacht gerade schon. Ihr wisst doch Bescheid, wir wollen einfach nur ein paar Ratings, ein bisschen den Algorithmus pushen. Es ist nicht genau. Patrick sagt immer und Björn sagen immer, Kommi für den Algi, wir machen jetzt Sterne für den Algi.
Also, Sterne für den Algi.
Lass mal ein paar Sterne da.
So. Sterne von dem Lehrer, können wir vielleicht sagen. Wie bei der SpongeBob-Episode.
Ja. Yeah. Alright, so, wir haben gerade schon gesagt, wir haben schon ein bisschen über College Football geredet, über das Spiel, aber es gab auch News im College Football-Bereich. Dominik, klär uns auf.
Ja, also ich glaube, man kann heutzutage in dieser modernen Welt nicht mehr über College Football reden, ohne Nick Saban irgendwie dran gehangen zu haben. Also, was er bei Alabama schon erreicht hat mit all seinen Championships und vor allem als Coach, hat er sich jetzt endlich in den Ruhestand gewagt in der Offseason. Und Alabama prompt ohne irgendeinen Prozess hat jetzt das Feld, also das Spielfeld im Bryant-Denny Stadium, das Nick Saban Field genannt. Mhm. Und einfach die Legacy, die er jetzt da bei Alabama schon kreiert hat und all die Schüler, die schon da waren, das ist sehr bemerkenswert. Und für mich ist er der beste College-Coach aller Zeiten. Also man kann nichts erzählen, vor allem jetzt mit der modernen Zeit und nochmal, wie anders es ist in diesen sozialen Medien, dieser Druck, den diese 18-, 19-jährige Kinder durchgehen müssen, um überhaupt hier an so eine University zu kommen und da durchzudrehen. Das ist sehr bemerkenswert, was er gemacht hat. Und Hut ab von mir, das hat er sich mehr als verdient. Er ist jetzt ein Teil von Alabama auch über die nächsten Generationen. Und ich habe da auch ein paar meiner guten Kumpel, die mit ihm gespielt haben. Also die waren dann seine Athletes und alles. Und die konnten auch nur die höchsten Dinge sagen. Ja, er hat zwar die größten Erwartungen von dir, als Spieler, als Mensch, als alles drumherum, aber er ist der Richtige, der dich von jungen Buble, wenn du da ankommst, zu einem erwachsenen Mann machen kann. Und die Story, die auch sehr viral jedes Jahr geht, ist über Muhsin Muhammad. Das war ein 15 Jahre in der NFL Veteran Linebacker, war ein Graduate bei der University of Alabama, ist jetzt Präsident von einer Firma, hat 7 Kinder und seine älteste Tochter ist in Princeton, Ivy League, also einfach ja, eine genau, der also besten Schulen.
Genau, ich wollte sagen, Princeton, einfach, man kann es ja einfach direkt so sagen, einer der besten Colleges akademisch, die es in den USA gibt.
Ja. Auf der Welt, würde ich sogar sagen.
Oder auf also, der Welt, ja. Also wenn wir jetzt aber in diesem College-Football-Bereich bleiben, dann so kann man das ja vielleicht ganz gut erklären.
Und die Story um Muhsin Muhammad war, er war momentan bei Michigan State, da war Coach Saban auch als Coach dabei und er hat einfach nicht das Richtige getan, hat einfach selber Scheiße auf der Field gebaut und die Medien, die Schulen, alle wollten ihn rausschmeißen und sagen, hey, musst du auf die Straße zurück, ist vollkommen egal. Aber Nick Saban hat gesagt, wo soll er denn sein? Wollt ihr ihn lieber auf der Straße haben oder ich schreie ein bisschen an, ich diszipliniere ein bisschen, er muss ein paar Sachen für mich machen, dass er seinen Respekt wiederbekommt innerhalb des Teams, innerhalb der Universität und so. Und ich bin derjenige, der auf der Seite steht und gebe ihm diese zweite Chance. Und das war die Mentalität von Nick Saban. Und er hat einfach gesagt, wisst ihr was, das sind Kinder. Die sind 18 oder 19. Die werden irgendwas falsch machen. Und ich muss derjenige sein, der denen es beibringt, dass man das nicht machen kann. Natürlich im Verhältnis von manche Sachen kann man nicht vergeben, aber er ist derjenige, der nimmt die Verantwortung, sagt, ich werde dich disziplinieren, du musst durch die Scheiße durch, aber dann bist du ein besserer Mann davon. Und sehr oft, momentan auch in der Kultur, sehen wir, jemand ist aufgebaut ohne Ende, aber dann macht er eine kleine Sache falsch und alle wollen ihn zerstören. Und vor allem mental, als ein 18-, 19-Jähriger, vielleicht auch manchmal 17, kannst du dir nicht vorstellen,
ja, ist schon hart,
wie sich alles gegen dich fühlt. Aber wenn du einen Coach Saban hast oder andere Coaches auf dieser Welt, die dich dann mit einer Hand hochgreifen, dich umarmen, sagen, hey, es wird nicht gut, aber du kommst durch. Und dann bekommst du in 4 Jahren so einen erwachsenen Mann. Das zeigt dir diesen Respekt, den kannst du nicht beschreiben. Und vor allem, wenn ich einen Sohn oder ein Kind hätte und ihn oder sie zu einem Coach, wo die Mentalität so ist, abgebe als College-Student, dann bin ich mehr als happy, weil ich habe meinen Job getan als Elternteil zu diesem Zeitpunkt.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist, ja, als Elternteil zu dem Zeitpunkt, du meinst ja dann, dass du dein Kind in die Hände von so einem Mann gegeben hast im Endeffekt. Und das ist ja auch der Pitch, den viele Colleges immer ja machen. Die sagen ja dann, ey, du gibst dein Sohn hier hin und ich mach deinen Sohn, den ja, Jungen in Anführungszeichen, zu einem Mann. Das ist ja das, was Primetime immer sagt. So in Colorado ist ja auch immer das Ding so. Das ist schon eine coole Sache im Endeffekt. Aber was ich noch fragen wollte, ist, was mir gerade dabei einfällt, hattest du mal einen Coach, der dich so richtig angekackt hat? So, wo du so sagst, okay, oh shit, ich habe ein bisschen Schiss vor dem. Weil Saban ist ja auch seiner. Wenn ich unter Saban spielen würde, ich hätte Todesschiss. So, weil du willst ja nichts falsch machen, du willst immer 110% geben, was ja eine gute Sache ist, aber wie du schon gesagt hast, du wirst irgendwas falsch machen, irgendwann, das ist menschlich so. Und dann ist die Frage, was dann passiert. Aber hattest du auch mal einen Coach, der so...
Also ich hatte nicht so einen von einfach Disziplin. Ich hatte halt Coach Bisaccia in der NFL, der einfach das meiste von dir wollte. Das war so Saban-esque, wo jeder Tag musstest du hin, deine Arbeit tun, dass du sagen kannst, hey, ich habe mir heute verdient, in dieser Facility zu sein und das Recht, dass ich morgen auch da sein kann. Zum Beispiel, das war halt sehr Saban-esque, wo Saban hat auch eine legendäre Pressekonferenz gehabt von The Importance of Nothing, also dass nichts, wie wichtig es sein kann, weil jeden Tag stehst du auf und dir ist nichts gegönnt. Wenn du nichts tust, dann kommt nichts. Wenn du nichts tust, werden dir Sachen weggenommen. Mhm. Aber solange du alles tust, was du selber kannst, hey, dann ist das Nichts auch weg. Das, ja, da gibt es nichts anderes, das wichtiger ist.
Da hast du ein geiles Zitat hier aufgeschrieben. War das auch war das aus der Pressekonferenz?
Das war aus der Pressekonferenz,
ja. Every day, nobody owes you anything. Nothing is acceptable but your best.
Ja,
und das ist schon, und das ist sowas, ne? Ich liebe ja Football an sich, das Spiel und so weiter, aber so diese Moments außerhalb von dem eigentlichen Spiel, auf dem Spielfeld, sondern abseits des Spielfelds, wenn man sowas sagt, so Pressekonferenzen, das gibt mir immer Gänsehaut, bin ich ehrlich. Ja. Weil das sind so Momente, wo man sich denkt, so, shit, das ist größer als Football. Das ist das Leben, so, weißt du, was ich meine? Und das finde ich schon immer, ist schon immer krass. Also das ist schon echt eine richtig, richtig gute Sache.
Ja, und vor allem solche Sachen sind nicht nur akzeptabel im Raum von Football. Wenn du als 20-Jähriger so ein Mindset hast, dass jeden Tag musst du hinkommen, alles geben, das du geben kannst, und Fortschritt wird kommen. Irgendwann. Muss nicht morgen sein, kann in 2 Jahren sein. Aber wenn du diese gleiche Mentalität dann in deinen Beruf, in deine Karriere, in die Liebe, was auch immer reinsteckst, dann weißt du, dass dieser Erfolg kommen wird. Und ich finde, so eine Mentalität zu haben, egal in welchem Sport, im Leben, ist einfach wichtig. Und das, finde ich, macht Saban einfach authentisch, weil du weißt nicht, dass er sich umdreht und irgendwas anderes macht. Du weißt genau, dass er sein eigenes Leben genauso führt, wie er es dir versucht beizubringen.
Ja, also es ist schon echt, eine krasse Sache. Also,
bisschen motivational Podcast, ja, bisschen, heute.
Deswegen, ich musste gerade auch darüber nachdenken, was ich dazu sage, weil das ist schon so, wir kamen jetzt von Saban und der das Feld nach ihm benannt und so weiter und so fort, aber generell Saban als Typ ist einfach schon ein krasser Coach, musst du sagen. Aber du hast auch eben was gesagt, wo ich einmal noch was nachfragen will, danach gehen wir direkt weiter. Du hast gesagt, für dich ist es der beste College-Football-Coach aller Zeiten.
Ja.
Würdest du sagen, oder kann man das vergleichen? Ich weiß es nicht, du musst mir das sagen. Würdest du sagen, das ist vielleicht der beste Coach aller Zeiten, also von Football an sich, also auch mit NFL inbegriffen?
Es ist schwierig. Also es gibt ein paar sehr gute Episoden von Nick Saban und Bill Belichick, wie sie sich miteinander unterhalten. Mhm. Also beide können Bücher und Lexikone schreiben. Sind auch
beide richtig gute Freunde, ne?
Ja.
Ja,
deswegen, die können schon crazy. So viel drüber schreiben, über die Football-Knowledge. Jedes kleine Detail können die dir beschreiben und allem. Ich glaube einfach, dass Saban in dieser Rolle besser ist als College-Coach anstatt NFL-Coach, weil in der NFL hast du schon erwachsene Männer. Du hast Leute, die schon durch das College kommen und die sind dann professionell da. Das hat einen ganz anderen Anspruch, jemanden versuchen zu motivieren, wenn, hey, du bekommst $2 Millionen pro Jahr, warum soll ich dich extra motivieren? Das ist dein Job, das musst du selber tun. Mhm. Dann kannst du dich mehr auf die X's und O's fokussieren, anstatt im College, wo sehr viele denken, dass der Head Coach alle Play Calls macht, alles kleine Dinge. Nee, er ist wirklich jemand, der muss als Motivator da sein, er muss rekrutieren können, er muss natürlich auch die Spielzüge in- und auswendig kennen, Technik und so weiter. Aber einfach die Beziehung, die er hat mit so vielen Spielern, ist, was für mich der Unterschied dann macht.
Ja, ich gebe dir 100% recht. Und das war ja auch das, warum Nick Saban ja im Endeffekt gesagt hat, er hört jetzt auf. Wann war das, vor einem Jahr oder war das vor 2 Jahren?
Es war diese Offseason.
Es war diese Offseason, mhm, ne? Stimmt. Also im Prinzip, ja, also vor einem Jahr meine ich mit nach der letzten Saison.
College-Saison.
Genau. Und das war ja auch der Punkt, wo er gesagt hat, mit dem ganzen Geld jetzt, was im College Football fließt, mit irgendwelchen Deals, was wir haben ja alle schon, wenn ihr das gerade nicht wisst, die letzten Podcast-Folgen haben wir da schon gut drüber geredet. Das war auch ein Punkt, wo er dann gesagt hat, ey shit, das ist nicht mal wie College Football früher. Darauf habe ich gar keine Lust mehr. Ich möchte nicht mit betteln, wie viel Geld wer irgendwie bekommt. Ich will College Football spielen. So, ich will College Football coachen, ich will motivieren, ich will meine normalen Jungs haben und einfach zocken. Und nicht dieses, ich muss die versuchen zu halten, Transfer Portal, jedes Jahr kann jeder gehen und all solche Geschichten.
Das ist
krass. Und da hat er ja gesagt, das war eigentlich primär der Hauptgrund, warum er gesagt hat, shit, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist nicht mehr das, wo ich am meisten Spaß dran habe. Und das finde ich schon bezeichnend.
Es ist unglaublich. Und vor allem in dieser Zeit, es ist sehr gegen sein altes oder älteres Gedanke, von wie man mit diesen Kindern umgehen muss.
Er ist oldschool halt, ja, er ist oldschool.
Einfach oldschool, ja. Toughness, das ist ganz anders wie heutzutage. Und ich kann auch ein kleines Detail ein bisschen sharen. Einer meiner besten Kumpel war angestellt zu dem Zeitpunkt bei Alabama. Und er war dann wirklich im Meeting Room, also in ihrem War Room,
okay,
mit all den anderen Coaches, Offensive Analysts, Recruit Coordinators, all diese Sachen. Es war 13 Minuten vor diesem Meeting, wo sie wirklich sich entscheiden, okay, wo gehen wir hin, welche Recruits brauchen wir, hier haben die Top-Leute mit 5 Sternen auf dem Board, das und das. Auf einmal hat Saban gesagt, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Also wirklich, das kam aus dem Nichts, die waren in der Mitte von, krass, wir wollen uns fürs nächste Jahr vorbereiten und dann, ja, kam die Entscheidung, dass er einfach es nicht mehr wollte. Und ich kann mich erinnern, ich habe die Text bekommen, Saban just quit. Und ich dachte mir, was? Was meinst du, he just quit? Ja, he just retired. Und ich dachte mir, okay, weil ich habe mit ihm am vorherigen Tag besprochen, weil er richtig stressig drüber war, über welche Kids er jetzt hat anrufen muss und Scholarships geben musste. Mhm. Und dann auf einmal war es halt, ja, hat aufgehört. War ganz unerwartet und natürlich, da sind andere...
Ich meine, unerwartet, ja, der war ja wie viel, 17 Jahre oder so bei Alabama jetzt?
Ja, war eine lange Zeit bei Alabama.
Überleg mal, und dann auf einmal so aus dem Nichts, ja. Mehr.
Aber so ist halt die College-Saison. Du hast nicht Zeit, eine Woche zu nehmen und wirklich drüber zu denken, weil egal zu welchem Zeitpunkt beeinflusst das ja schon das nächste Jahr oder das Jahr, das jetzt gerade stattfindet.
Und jetzt ja noch mehr mit Transfer-Portal und allem Möglichen drumherum, weil wenn du jetzt 5 Jahre zurückdenkst, beispielsweise vor dem Transfer-Portal, vor allem Möglichen mit Geld und dies mit Deals und so weiter, da sah College-Football noch deutlich anders aus. Und jetzt auf einmal, ne, wie wir schon eben gesagt haben, ist College Football einfach ein ganz anderer Landscape, Conferences sind anders. Du hast Geld, was fließen darf, offiziell ist es ja vorher schon, aber darf. Das sind alles solche Dinge. Verrückt, verrückt, verrückt. Aber Leute, wir gehen weiter. Ich würde sagen, den letzten Punkt mit Randall Cobb können wir einmal kurz erwähnen, aber danach gehen wir direkt zu Wisconsin. Also der ehemalige Packers, Green Bay Packers Wide Receiver Randall Cobb, ist jetzt Analyst bei SEC Network, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich finde das immer geil, wenn man so große Namen hat, auch die dann auch als Spieler richtig, richtig gut waren, dann auch als Analyst hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das immer ganz cool. So als Fansicht mag ich das immer relativ gern. Was ist so deine Meinung dazu?
Ich finde es top. Also ich kenne Randall auch von unserer Zeit zusammen in Green Bay.
Stimmt,
er war die ganze Zeit da.
Ne?
Ja, er war Top-Typ.
Stimmt, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht.
War einer meiner Workout-Partner, weil ich jeden Freitag, obwohl wir also in Anführungszeichen frei hatten, war ich jeden Freitag da, habe trotzdem noch gekickt und mein Lower Body Workout gemacht und Randall war auch immer da. Also er, Aaron Jones, wer noch, Dino war jeden Tag da. Er war einfach einer der Leader, der keine Excuses gemacht hat, immer daran hat gearbeitet hat und immer für Top-Stories eigentlich auch da war. Also natürlich, man kann ihn fragen, hey, wie ist es, Super Bowl zu gewinnen, Top-Spieler zu sein, mit Aaron Rodgers zu spielen, einfach versuchen, ein bisschen was von seinem Gehirn auf mich aufzusaugen. Von
ja, du willst
Inflation
ja wie so
ein
Schwamm sein einfach. Du willst,
Und ja, ein Top-Typ. Ich freue mich sehr für ihn, dass er jetzt halt im SEC-Network arbeiten darf als Analyst. Er wird so viele richtig coole Sachen machen dort. Und ja, er darf jetzt auch mit Coach Saban ein bisschen arbeiten, weil er macht ja jetzt auch TV. Und in der SEC hat Coach Saban sogar gegen Alabama gepickt, weil er hat gesagt, dass Georgia gegen Texas dieses Jahr im SEC Championship spielen wird.
Und er hat direkt erstmal ein bisschen geschossen. Okay.
Erstmal ein bisschen geschossen, aber wie die Spieler bei Alabama das genommen haben, die haben halt voll das Mediatraining bekommen von Saban und die haben gesagt, wisst ihr was? Outside noise, we don't care. We don't care what that old man says.
Scheiße. Oh, crazy. Alright. Das war's mit den eigentlichen News. Wir haben aber noch eine, die ein bisschen skurril ist. Wisconsin erlaubt ab dieser Saison Alkohol im Stadion. Und wir haben uns heute, das kam heute raus, ne? Oder war es gestern?
Das war vor 2 Tagen, glaube ich.
Offiziell. Auf jeden Fall, als es rauskam, haben wir uns angeguckt, weil du hast mir das gesagt und wir haben uns beide angeschaut und so, hä? Ich dachte, das war schon die ganze Zeit so. Weißt du, also das ist ja eine richtig komische News, weil eigentlich dachten wir, also ich war auch der Meinung, du ja glaube ich auch, dass es ja vorher schon legal war, im Stadion bei denen Alkohol zu kaufen.
Ja, weil, und vor allem als Spieler, ich kann mich nicht erinnern, man weiß es ja nicht, ob Alkohol gekauft oder verkauft wird in so einem Spiel. Und Wisconsin war eine für mich der geilsten Atmosphären, die es gibt mit ihrem Jump Around. Wenn die jetzt halt erstmal Alkohol verkaufen können, dann wird es nochmal eine Ebene größer. Und ein bisschen Recherche habe ich dann gemacht. Sehr viele Stadien und Colleges erlauben das nicht, weil man hat ja auch ein bisschen das Problem, dass wenn du jetzt halt im Student Section bist und du bist 18, mhm, du schickst jemanden, der 21 ist und der holt dir ein Bier oder so.
Genau. Auch schon oft erlebt bei Wyoming.
Sehr, sehr oft. Und jetzt natürlich, da werden Regeln und so eingebracht mit, man kann nur 2 Bier kaufen pro Person und solche.
Ja, aber trotzdem. Also
auf einem halt Zeitpunkt, aber.
Ja, ja, aber selbst dann kannst du auch jemandem noch ein Bier geben, der 19 ist. Weißt du so? Also ich verstehe schon den Punkt, aber auf jeden Fall eine absurde kleine News, die wir noch hatten. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir schon mal. Ich würde erst über Media Days reden und dann haben wir das Thema, wo es eigentlich in den Football geht. Ich würde das, glaube ich, so einmal switchen. Media Days. Das war auch noch ein Ding, weil aktuell finden ja die ganzen Media Days der College statt. Wir haben schon die geile Ente in Indianapolis auf dem Fluss drauffahren sehen. Wie groß war die? 6 Meter hoch oder so?
So eine Giant
von den Oregon Ducks.
Die war 15 Meter groß oder sowas.
Man, oder hoch. Auf jeden Fall, keine Ahnung wie groß. So eine aufblasbare Ente, also deren Mascot wie nennt man das? So ein Ballon irgendwie?
Eine aufblasbare Ente. Also
ja, halt. Aber halt mega groß auf dem Fluss. Und das sind gerade ja die ganzen Media Days und Award Shows. Und deswegen haben wir gedacht, reden wir da mal ein bisschen drüber. Erstmal vielleicht, also warum machen die Teams Media Days überhaupt? Dominik, du als Spieler weißt es natürlich. Erstmal generell, es geht um Social Media, man braucht Fotos, man braucht Footage, um so ein bisschen auf die Saison heiß zu machen. Aber gleichzeitig, auch hast du mir noch gesagt, ist es ja wie so eine Art Einstand in die Saison, oder nicht?
Also das ist so ein inoffizieller Kickoff. Das ist genau vor sehr vielen von diesen Training Camps und allem drumherum. Man will die Spieler jetzt halt alles zusammenbringen und man schickt natürlich die Leader, dass die sich mit den anderen ein bisschen absprechen können und auch ihre Antworten alles der Presse direkt geben können. Man kriegt dann wirklich ein Feeling als Spieler, dass die Saison jetzt losgeht. Hey, wir haben Media Days, wir machen alles drumherum. Wir müssen jetzt einfliegen. In der Mountain West war es immer in Las Vegas. Da bist du nach Las Vegas geflogen, durftest da den Media Day machen. Also es ist gefühlt den ganzen Tag machst du irgendwelche Fotoshoots, Interviews, irgendwas mit den Coaches, ein paar Social Media Activities oder so. Mhm. Aber es ist halt auch ein bisschen so Ferien, aber nicht so Ferien. Du darfst ein cooles Erlebnis mit deinem Teamkollegen machen, aber du bist jetzt heiß auf die Saison. Und
du machst zum ersten Mal eigentlich was mit den Teamkollegen, weil das vielleicht auch relativ viele dann Freshmans wieder dabei und solche ganzen Geschichten, oder?
Das sind nur zwei, drei Leute. Das sind 2, 3 Leute und der Head Coach normalerweise bei Media Days.
Echt? Aber ich hatte das bei Wyoming, war Media Day auch? Oder war das dann später?
Du hast einen späteren Media Day für deine eigenen Spieler.
Ich wollte gerade sagen, weil ich kenne Media Day auch so, dass alle Spieler dann da waren an einem Punkt.
Ja, also
wo dann auch nochmal Media Day gemacht wurde.
Ein Media Day von den Conferences ist anders wie ein Schul-Media Day. Du denkst über einen Schul-Media Day.
Genau, da bin ich gerade auch.
Genau, wo du
weil
hast.
Die finden ja jetzt auch bald statt.
Die kommen aber zu anderen Zeitpunkten. Wir hatten es immer so 1,5 Wochen in unsere Camp schon rein. Also wir haben schon richtig Training, alles gehabt und dann haben wir erst unser Media Day gehabt.
Krass, okay.
Das kommt dann auch einfach vom Scheduling her, wie der Coach.
Ja, wahrscheinlich ist es dann auch bei jeder Schule anders.
Genau, also trainieren will, wann sie es tun. Indianapolis hat zum Beispiel jetzt halt auch das Media Day von der Big Ten. Ja, du darfst mit deinem Kumpel einen von normalerweise Offense, einen von normalerweise Defense nimmst du dahin gehen und dir Sachen anhören lassen. Und für sehr viele ist es dann auch Motivation, weil du kriegst ein paar Fragen von Reportern, die dich dann falsch jucken. Hey, du denkst, dass dein Team Championship gewinnen kann, aber wir alle haben dich angeschrieben, dass ihr 16. von 16 wird. Mhm. Und dann gehst du als Leader nach Hause und sagst, ey Leute, die haben so als über uns geredet, als ob wir nichts waren. Jetzt wollen sie es mal zeigen. Und es gibt ja halt manchmal ein bisschen extra Motivation, wenn dir Leute gegenüberstehen und dann sagen, du kannst das nicht oder wir schätzen dein Team nicht. Siehst du diese Durchbrüche?
Ich wollte gerade sagen, weil lesen tust du es ja wahrscheinlich eh, aber du meinst jetzt gerade, dass wenn du direkt vor einem Reporter stehst und der dir das uns in dein Gesicht sagt, das ist ja dein Punkt gerade, oder nicht?
Ja, genau. Und als Spieler, man muss halt auch immer sehr oft einfach diese disziplinierte Antwort geben, aber ich kenne das auch in Detroit nach...
Ich wollte sagen, was war die dümmste Frage, die du jemals bekommen hast?
Das war wirklich Detroit, ich habe 2 extra Punkte verschossen.
Du bist Scheiß bei Lions, passiert. Aber gerade in
der NFL. Da war ich bei den Lions in der NFL und der Reporter kommt an, warum hast du versucht, die extra Points nicht zu machen? Bruder, what? Also ich habe dann nichts gesagt, ich habe einfach gesagt, mach die nächste Frage.
Ja, oder der hat dich gefragt, warum du versucht hast, nicht zu treffen.
Ja, einfach halt als sarkastisch, oh ja, das ist so leicht, kind of thing, also es ist so leicht, sie zu machen, es ist schwieriger, sie nicht zu machen, anstatt zu machen. So war das in seinem Ton dann rübergekommen.
Ja, ja, okay.
Und ich dachte mir einfach, kann ich dich feuern? Ich werde morgen gefeuert. Kann ich dich als Reporter auch feuern für wahrscheinlich die dümmste Frage, die ich jemals gestellt bekommen habe?
Sehr provokant. Okay, krass.
Und,
was ist das denn für eine Frage? Ich meine, ich habe auch schon viele Fragen gestellt. Ich meine, beim Super Bowl durfte ich ja auch schon jetzt zweimal, letztes Jahr und dieses Jahr, dann da bei der Opening Night sein. Und dann habe ich ja auch Fragen an Christian McCaffrey und so weiter stellen dürfen. Aber man denkt ja vorher darüber nach, was man fragt. Du willst ja so ein bisschen eine Frage haben, wo die jeweiligen Spieler ja auch Spaß dran haben, drüber zu reden, weißt du? So, ja. Ich hab immer Angst, dass ich solche Fragen stelle, weil ich kenne die ganzen Horror-Stories, weißt du? Und ich tue mich immer schon so, ich bin schon immer extra kritisch damit, was ich genau frage in dem Moment, weil ich will gerade sowas ja nicht, dass dann der Spieler vor mir sitzt und sagt so, ey, what the fuck?
Ja,
ey, das weißt du, so. Also das ist wirklich eine absurde Frage.
Wie oft ich das jetzt schon mitgekriegt habe und ich habe das dann auch gesehen, Jordan Love hatte sein Camp und er ist natürlich gerade in der Mitte von Vertragsverhandlungen und sein Representative, ich weiß nicht, ob sein Agent war oder einfach einer der Representatives vom Team, hat den Reportern vorher gesagt, sobald ihr eine Frage über den Vertrag stellt und nicht über das Event hier, wo er mit Kindern ein Youth-Football-Camp hatte, dann ist diese Pressekonferenz vorbei. Und dann drei Fragen in dem Interview fragt einer, ach, wie geht alles mit den Packers und den Vertragsverhandlungen? Und dann direkt ruiniert er das ganze Interview für alle anderen. Ich verstehe das manchmal nicht. Also, das
ist so dumm. Und je mehr vorher, wie du schon gerade gesagt hast, bekommen von diesem Agent, ey, Leute, fragt diese Frage nicht, fertig. Und das ist bei Pressekonferenzen generell immer so wild, wenn du das siehst. So, dann wird auch immer gesagt, okay, pro Reporter eine Frage. Und dann sind manche Reporter, melden sich dann, stellen eine Frage und so, ja, ich stelle jetzt eine zweite, ich weiß, darf ich nicht, aber muss ich gerade.
Ja.
Nee, musst du nicht. So, stell eine Frage, wenn du eine Frage stellst. Und dann sitze ich da auch manchmal dann dabei und denke mir so, das ist doch gerade einfach nur so, wir kriegen das gerade alle gesagt, so, warum schaffst du das nicht?
Ich verstehe es auch manchmal.
Da könnte ich, oh, du hast mich gerade so getriggert. Mit dem Thema. Ey, ich bin schon so oft, Leute, also das ist so, das ist dreist, auch da manchmal, wie die sich vordrängeln und dann, Leute, es gibt so komische Leute, die dann da rumlaufen und Fragen stellen. Das kann man eigentlich gar nicht Reporter oder Journalist nennen manchmal. Das ist wirklich
wild. Hey, das ist deren ihren Job. Also ich habe all den Respekt der Welt. Es gibt auch manche, die unglaublich gute Fragen stellen.
100%, das meine ich ja gerade nicht. Ich rede ja von, manche gibt es dabei, aber es gibt es in jedem Job gibt es ja, in jedem Bereich gibt es das. In jedem Job halt auch. Und da sind halt manche Leute dabei, wo man sich denkt, so funktioniert es nicht.
Das Komischste,
um es nett auszudrücken.
Also das größte Adjustment von College zu NFL im Sinne von Mediabereich und so, war für mich einfach die Journalisten und so. Die dürfen ganz normal in den Lockerroom nach dem Spiel und du bist am Anziehen, am Duschen, was auch immer, halbnackt und auf einmal hast du 50 Reporter genau vor dir. Und denkst dir, normalerweise im College ist es so, dass die dich rausnehmen. Also du hast dann eine Person, die für das Team arbeitet und dich rausnimmt und du gehst dann ans Podium oder sowas oder halt vor die Tür, dass da wenigstens Privatsphäre noch ist. Aber in der NFL sind alle Leute einfach genau vor dir.
Das habe ich auch noch nicht verstanden. Also das, wie komisch das sein muss. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind schon wieder ein bisschen abgedriftet. Weiß nicht, sollen wir die Losing Streaks vielleicht nicht sogar gleich zu unserem Ranking packen? Was sagst du?
Wir packen die zu unserem Ranking.
Ich glaube, das ist geiler, weil dann reden wir direkt darüber. Wir haben es hier gerade eigentlich in dem Punkt, wo wir gerade drüber reden wollten. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, später darüber zu reden. Dann lass uns jetzt gerade. Du hast schon was markiert. Ja. Ich sehe es gerade. Du bist heiß. Ich bin heiß drauf.
Sag's. Und wenn wir jetzt schon über Media Day reden, können wir auch über die Awardshows, die am Ende des Jahres stattfinden.
Yes, die haben wir schon angesprochen.
Die größte ist natürlich die College Football Award Show und dann am Samstag darauf ist dann die Heisman Presentation. Aber das ist wirklich eine ganze Woche, in dem so viel passiert mit so vielen verschiedenen Spielern, so viele Sachen und einfach eine unglaubliche Zeit. Und ich habe das Privileg gehabt, als ich ein Sophomore war, dass ich eingeladen wurde als Lou Groza Finalist, das ist der Award für einen der besten Kicker in der Nation. Da werden drei eingeladen und es geht dann direkt von, du hast deine Conference-Spiele an einem Samstag in der ersten Woche Dezember. Mhm. Das ist dann vom 2. bis 7. irgendwann da, wann auch immer das Wochenende da kommt. Dann fliegst du am Sonntag nach diesen Spielen bei der Kicker-Award-Show, ich glaube, die Corner-Award-Show hat es auch und eine andere hat es noch, kann sein, dass O-Line sind. Du fliegst dann an diese Banquets erstmals. Und als Kicker, ich musste nach
Banquets?
Banquet, oder wie sagt man, das sind Veranstaltungen, wo du dich hinhockst und dir wird was präsentiert normalerweise, einfach so ein Meeting von all diesen verschiedenen Leuten.
Du willst Bankett sagen?
Bankett, also, Banquet sagt man auf Englisch, ja. Bankett.
Okay, ich war gerade ganz woanders. Okay,
das und meinst du damit. In, für die Kicker geht es am Sonntag schon los, du reist an, du kommst an und es ist dann in West Palm Beach, Florida.
Nice.
Wer es nicht kennt, es ist eine der schönsten Sachen in ganz Florida, also Umgebungen, wo auch sehr viele Leute golfen gehen. Und
retiren auch.
Retiren und
das
alles.
Das musst du dazu sagen, also das ist ja so ein Retirement-Spot.
Sehr berühmt ist natürlich der ehemalige Präsident Donald Trump, weil er dort regelmäßig auch golft an diesen Kursen und so. Also es ist eine unglaublich reiche Umgebung und da findet halt dieses Bankett von den Kickern statt. Du kommst am Sonntagabend an, hast noch ein kleines Get-Together mit ein paar Leuten, die das veranstaltet haben und die geben dir dann deine Itinerary, um zu sagen, hier ist, was alles abgeht. Dann am Montag geht es dann direkt los. Du gehst dann erstmal mit den anderen zwei Finalisten ins Krankenhaus. Ich habe das geliebt. Du gehst ins Kinderkrankenhaus in Palm Beach, Florida.
Ich wollte gerade sagen, so, warum gehst du ins Krankenhaus? Weil ich jetzt verstehe, weil also Kinderkrankenhaus gesagt habe, das gecheckt. Aber ich merke, warum habt ihr jetzt ein Medizin-Check-up? Das war geil. Ich war gerade voll raus. Die Story macht gerade keinen Sinn hier mehr. Aber okay.
Dann gehst du ins Kinderkrankenhaus und du darfst Zeit mit Kindern verbringen dort, die durch eine sehr, sehr anstrengende Zeit durchgehen und
ist aber eine coole Sache.
Einfach richtig cool. Du bist da für 5-6 Stunden. Du machst am Anfang so ein kleines Statement für die News und so, aber dann sind keine anderen Kameras da. Du bist die ganze Zeit da, kannst dich entspannen, versuchst mit Leuten ein bisschen zu reden. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin da reingekommen. Jedes Kind hat andere Spielzeuge dabei, andere Dekorationen. Manche schauen TV, manche sind halt ein bisschen schüchterner und allem. Ich kann mich erinnern, ich bin reingegangen und es war 5 Jahre altes Kind, hatte dann die genau gleiche Pokémon-Decke, wie ich als Kind hatte.
Stark.
Das war so unglaublich und direkt,
like the bonding,
direkt
bonding,
Bonding, die ganze Zeit drüber geredet und allem. Stark. Ich hatte dann auch für mein iPhone so eine Case, wo Glumanda drauf war, die habe ich denen dann gegeben, weil ich nichts anderes dabei hatte, aber das war halt ein kleines Ding, wo dir als Spieler auch die Freude wieder zurückkommt, du sagen kannst, wow, es war eine richtig.
Das ist cool, das, was du machst, dafür zu nutzen, irgendwie anderen Menschen, anderen Kindern auch dann noch Freude zu bereiten, gerade in so einer schweren Zeit. Das ist schon echt eine coole Sache. Ja.
Und das war eine Top-Sache. Und dann hast du am gleichen Abend auch nochmal ein ganz anderes Gespräch, mehr Interviews, mehr Vorbereitungen und allem. Eine letzte Generalprobe für was am kommenden Tag geht. Am Dienstag war es dann ähnlich, du hast ein paar andere Sachen, Mediasachen.
Wie lange geht das denn? Bist du eine ganze Woche da oder was?
Du bist da, also wir waren von Sonntagabend bis Mittwoch früh da. Am Dienstag war der wichtige Tag, weil dann sind wir eingeladen worden, auch wieder zu einem Bankett. Da war die Vorbereitung am Montag und allem. Und dir wird alles vorgestellt für das Orange Bowl Committee. Also das sind dann all diese Leute, die das Orange Bowl, das ist dann jetzt halt auch momentan einer dieser Finalspiele, die haben ihre orangenen Jacke an, das ganze Committee und die sind diejenigen, die diese Lou Groza Veranstaltung gemacht haben. Awesome, awesome, kannst mit all denen reden, sind dann auch sehr viele Leute dabei, die entweder schon Awards gewonnen haben oder Hall of Famer sind, kannst da ein bisschen networken.
Und an dem Abend ist dann der Award.
Und das ist dieser Bankett und dann die zeigen nichts an, wer gewonnen hat oder so. Das Bilder mit der Trophäe machen, die dann erst am Donnerstag in Atlanta vergeben wird. Das heißt, du hast jetzt diese 3 Tage, wo du wirklich, hey, du wirst als Held ein bisschen betrachtet, du wirst rumgeflogen. Ja,
dann fliegst du von Florida nach Atlanta.
Du fliegst von Florida nach Atlanta. Wir sind am Mittwoch in der Früh angekommen und haben dann Mittwoch den ganzen Tag nichts gehabt eigentlich. Donnerstag in der Früh hatten wir alles und dann am Donnerstagabend war halt die Awardshow. Aber dann Mittwoch sind wir angekommen, boom, Daniel Carlson, mit dem ich zusammengespielt habe in Vegas auch.
Ja,
er war einer der Finalisten, er war dann dort in Atlanta und hat sich mit seiner jetzigen Frau auch getroffen. Sie kam dann zu Besuch und der andere Finalist war Matt Gay, der jetzt bei den Colts momentan ist. Und seine Freundin hat ihn auch getroffen, Familie, alles. Dann war ich halt vollkommen alleine.
Aha,
kannte meine Kickerbrüder nicht mehr, dachte mir, oh Mann, okay, Atlanta, dann kommst du an, du gehst ins Hotel und es ist wie beim Super Bowl. Security Checkpoint, musst deine ID zeigen, alles. Nur, dass dir diese Itinerary gegeben wird, einfach dieser Ablauf von hier musst du um diese Uhrzeit da sein, das musst du um diese Uhrzeit machen, das hast du. Und Mittwoch den ganzen Vormittag, wir sind um 8 Uhr angekommen oder so, von 8 Uhr bis 18 Uhr hatten wir gar nichts. Dann bin ich dann in die World of Coca-Cola gegangen, ins Aquarium, einfach ein bisschen rumgebummelt,
mal eine
coole Sachen Tag gemacht.
Stark.
Dann geht es zu einem Vorbereitungsabendessen, wo du hast jetzt alle Awards, die vergeben werden, Quarterback Award, Running Back Award und so weiter. All die Spieler kommen jetzt auch alle an und sind bei diesem Abendessen. Baker Mayfield, Mason Rudolph war einer der Quarterback Awards zu dem Zeitpunkt noch. Wir hatten Jonathan Taylor, Saquon Barkley. Einfach die besten Spieler im College sind alle jetzt in einem Raum und du bist im Aquarium von Atlanta, das auch eine der, ich glaube, das ist sogar das größte Aquarium in der USA.
Was kann sein? Also generell die Veranstaltung hatte so ein bisschen NFL Honors Vibes.
Richtig.
Vom College halt.
Richtig.
Oder nicht?
NFL Honors, aber College-Version.
Ja, okay.
Und dann bist du im Aquarium und die hatten einen separaten Raum, wo diese richtig großen Fenster sind, wo auch die kleinen weißen Wale rumgeschwommen sind. Also du schaust dann wirklich die ganze Zeit nur auf diese Wale, währenddem du isst und mich mit anderen unterhältst und so.
Krass,
und dann, dann machst du ein paar Freunde.
Das ist schon eine coole Location.
Unglaublich geile Sache.
Das ist nice.
Und natürlich machst du ein paar Freunde, jetzt hast du ein bisschen Zeit und du bist in Atlanta und hast nichts wirklich zu tun, außer halt mit Medien und so am nächsten Tag zu sprechen. Und wenn man dann jung und Single ist und vor allem auch über 21, dann findet man auch schnell andere Freunde, die ein bisschen Party machen wollen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten das Banquet, war angenehm und so. Und dann habe ich mich mit einem der Kollegen da angefreundet und wir sind dann nach Buckhead gegangen. Und Buckhead ist eine große Partyveranstaltung in Atlanta, wo sehr viele College-Studenten sind, Bars ohne Ende, Clubs, alles. Und wir sind dann hier als Könige vom College Football eingeladen in so eine Section. Und wir dachten uns, okay, geil, wir kommen jetzt, halt, es ist fast Mitternacht, machen ein bisschen Party. Und ich kann mich erinnern, ich sage seinen Namen nicht.
Ich wollte gerade schon fragen, wer das war, weil aber du eben schon so gesagt hast, ich habe da jemanden kennengelernt. So.
Wir gehen zu zweit rüber, sagen all den anderen Jungs, die mitmachen wollen, dass die dann auch uns da treffen wollen. Boom, wir fahren rüber, wir holen uns den Uber, gehen rein. Ich sehe diesen Typen mit zwei kompletten Flaschen, also richtig große Alkoholflaschen, wie er mit der linken und der rechten sich besäuft ohne Ende. Wahrscheinlich 10 Mädchen einfach um ihn herum tanzen und so weiter. Der ist durch. Wir hatten unser Abendessen um so gegen 9.30 Uhr, 10 abgeschlossen. Oh, und jetzt ist er schon da und hat die Zeit seines Lebens. Boom, ich und mein Kumpel sind da mit ihm. Ein paar andere kommen, machen coole Party, hatten unsere Section. Die kommen mit Bottle Girl Service, alles drumherum, wo auch die Aufmerksamkeit da ist. Leute nehmen Fotos und so weiter. Da gibt es bestimmt irgendwo ein Foto, das man finden kann.
Mit dir drauf?
Mit mir drauf und all den
Warte,
anderen.
Das google ich jetzt parallel, während du die Story weiter erzählst.
Das wirst du nie so finden. Es ist wahrscheinlich Typen, die es mal hochgeladen haben.
Ich google das jetzt. Aber red mal ruhig weiter, ich google das jetzt.
Es gibt es bestimmt irgendwo. Dann, ich bin heimgegangen, so gegen 3 Uhr, hab dann um 8.30 Uhr Mediatermin gehabt. Dann bin ich aufgestanden, hab mich geduscht, ein bisschen gefrühstückt, gehe dann in dem Aufzug runter. Und als ich den Aufzug, als der Aufzug aufgegangen ist, ist dann der gleiche Kollege, der mit zwei Flaschen drin war, in dem gleichen Aufzug, weil er natürlich zur gleichen Zeit Mediazeit hatte.
Ja, okay.
Hat das gleiche Outfit an und stinkt nach Alkohol.
Ja gut, aber ist ja kein Wunder.
So. Ich konnte es nicht glauben, dass der Typ dann
aber jetzt warte mal.
An die Medien gegangen ist.
Ist das ein Spieler, den man jetzt noch aus der NFL auch kennt?
1000%, den kennt jeder.
Boah, ich hörte diesen Namen sogar ein bisschen.
Ich kann das nicht offen sagen. Aber hätte den
lieber
kennt
Nein
jeder.
Gesagt, aber jetzt muss ich es gleich. Ich muss es wissen jetzt gleich.
Und dann ist der und er gibt die vernünftigsten Antworten der Welt, ist einfach auf der Mediaseite so richtig geil. Er war neben mir auch und ich dachte mir,
wie kriegt er das hin?
Das ist eine ganz andere Szene. Und dann hatten wir halt die Awardshow. Du wirst da wirklich mit Red Carpet Event, du hast dann deinen Anzug da an, musst alles schön machen, mit Leuten reden, Fotos und so. Ist einfach ein cooles Event. Und dann kommt die Awardshow, dein Name wird dann während der Show genannt. Du sitzt dann immer am Rand von den Eingängen, dass falls du gewonnen hast, du direkt auf die Bühne gehen kannst. Ich habe leider nicht gewonnen. Matt hat gewonnen, hat er auch sehr verdient. Und ja, ist einfach ein cooles Event. Und dann am Freitag in der Früh wirst du dann direkt rüber geschickt, außer die Quarterbacks. Die Quarterbacks, die dann auch für die Heisman eingeladen sind, die dürfen dann rüberfliegen nach New York. Und die haben dann das ganze Mediaspektakel, das sie die ganze Woche schon hatten, nochmal in New York am Freitag und am Samstag vor der Awardshow.
Das ist echt, also das ist crazy. Also hast du erstmal eine volle Woche, aber mich triggert immer noch dieser Name jetzt. Ne?
Ja, ich kann nichts sagen. Keine Spekulation.
Gleich nach dem Podcast musst du mir den Namen sagen. Musst du machen. Ich bin so triggert, ey. Ich muss es wissen. Okay, Leute, bevor Dominik den Namen jetzt sagt hier öffentlich, machen wir lieber weiter, würde ich sagen. Und lass uns jetzt zur Halftime kommen und danach gehen wir die Top 25 Spring Rankings. Was sagst du?
Das hört sich perfekt an.
Dann let's go. So, diese Woche, generell für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, die jetzt Bowman State University zum ersten Mal hören, die Halftime bauen wir einfach immer so ein bisschen ein, weil wir dachten, wir können uns einfach gegenseitig mal ein paar lustige Fragen stellen, so aus unserem College-Leben. Ich war ja Student in Wyoming. Dominik hat ein bisschen gezockt bei Utah State, ein paar Rekorde da aufgestellt. Und wir wechseln uns immer ab. Dominik ist diese Woche dran, fragt mich ein paar Fragen. Der Chat, wenn ihr live dabei seid, ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Und natürlich auch dann an Dominik, es ist nicht immer nur einer. Und nächste Woche bin dann wieder zum Beispiel ich dran und stelle Dominik Fragen. Aber ich habe ja gerade schon erklärt, Dominik ist dann Fragen zu stellen. Also, schieß los.
Also.
Was hast du für mich?
Weil College eh schon in unserer Vergangenheit ist. Wenn du jetzt zurückgehen könntest ins College, was würdest du anders machen?
Boah.
Ich weiß, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage.
Da muss ich kurz, wenn du für dich eine Antwort hast, dann sag sie schon mal. Ich muss gerade kurz überlegen, was ich anders machen würde.
Also, ich habe ja die Frage gestellt, ich kenne mich schon gut aus, ich habe mein Leben sehr gut geführt und allem. Ich habe halt den Fehler gemacht, und das sage ich jetzt mal ganz öffentlich, ich bin von der Highschool gegraduated und meine Freundin zurzeit war jünger als ich. Und wir waren dann am Anfang zusammen und sie hat mich betrogen, als ich im College war.
Ehrlich?
Das war umgekehrt. Das war nicht das...
Shit. Okay, krass. Ich dachte, die Story geht jetzt genau andersrum.
Nee.
Ich habe gerade schon was anderes erwartet.
Sie hat mich betrogen sogar und ich habe das so hart angenommen, dass wirklich fast das ganze Freshman-Jahr für mich ruiniert war wegen sowas.
Naja, verstehe ich.
Und das Größte, das viele Leute sagen, ist, hey, wenn du ins College gehst, vor allem zu einer Schule, wo deine Highschool-Freundin nicht hingehen will oder ihr könnt es irgendwie nicht managen, dann geh da Single rein. Und das ist das Einzige, das ich gewünscht habe, weil es auch eine negative Zeit war, wo man denkt, ah,
das ist aber auch krass, ne? Dann einfach so, weil man hängt ja dann dran, du willst nicht Schluss machen, weißt du so, das ist schon, ja, ist tough. Okay, aber das ist ein guter Punkt, ja, verstehe ich schon. Was ich anders machen würde, ich würde vielleicht noch mehr unternehmen, weil also ein Ding, was mir gerade eben direkt eingefallen ist, wo ich erst drüber nachgedacht habe, ob mir vielleicht irgendwas Besseres einfällt noch, ist, ich hätte mehr die Natur von Wyoming nutzen sollen. Weil ich war oft irgendwo war Hiken und sowas, aber es gab noch so viele andere geile Spots mit irgendwelchen Lakes oder was auch immer, wo ich nicht war, wo ich im Nachhinein gerne gewesen wäre. So, zum Beispiel Yellowstone National Park. Weißt
ja,
du so?
Wunderschön.
Es war, du musst von der Uni, also die Uni ist halt relativ nah an der Grenze zu Colorado. Deswegen musstest du von Laramie auch irgendwie noch 8 Stunden Auto fahren oder so, bis du überhaupt da warst. Also, obwohl das der gleiche Bundesstaat ist, ne? So, das ist ja in Deutschland ja gefühlt von Berlin bis nach München fahren. Aber so groß ist Wyoming halt. Aber das hätte ich, glaube ich, mehr machen sollen. Einfach mehr in die Natur und einfach das mal ein bisschen genießen, weil Wyoming an sich schon richtig, richtig nice ist, was von Natur angeht. So generell, du weißt es ja auch. Und da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr machen sollen. Ein bisschen mehr, so gerade so Anfangszeit, so, weil ich war ja so ab Anfang August schon da im Herbstsemester, als ich angefangen habe. Und da hätte ich halt am Anfang direkt viel mehr machen müssen. Ich habe halt erstmal alles abgewartet, geschaut, wie man das halt so macht. Ne? So, du erstmal, okay, welche ganzen Classes nehme ich jetzt, was brauche ich für Bücher? So. Und du hast halt dich viel mehr darauf konzentriert, anstatt es einfach mal mehr zu genießen und mehr noch so generell zu genießen, wo man eigentlich gerade ist und das zu genießen, was man da hat. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also ich habe, glaube ich, den falschen Fokus gelegt, dass ich mich nur auf Uni konzentriert habe oder viel auf Uni konzentriert habe und noch mehr echt einfach abseits mehr hätte machen sollen. So.
Ja, das verstehe ich.
Das ist glaube ich, so generell gesprochen, das ist, glaube ich, generell gesprochen der Punkt.
Ja, das mag ich auch sehr, weil dann machst du auch Erinnerungen mit Kollegen und Kolleginnen, wenn du so zu Yellowstone oder anderen Nationalparks
gehst. Ja, sowas.
So. Ja, verstehe ich vollkommen. Das ist ein guter Punkt. Ja. Dann gehen wir direkt in die nächste Frage rein. Du bist auf einer Party. Du hast ein paar Getränke schon gehabt. Und jemand kommt auf dich drauf und herausfordert dich.
Kommt auf mich zu, meinst du?
Kommt auf dich drauf. Zu, sorry.
Also sehr
okay, pause, big pause. Jemand kommt auf dich zu und herausfordert dich und sagt, du musst mich in einem Drinking Game schlagen, aber du darfst es dir aussuchen. Welches würdest du nehmen?
Ich bin so schlecht in sowas, ne? Weil das Ding ist auch, ich trinke eigentlich generell nie, deswegen das ist so ein Ding. Aber ich spiele immer gerne mit. Und trink dann aber nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich habe immer gute Freunde, weil ich in so Bierpong oder so gar nicht so scheiße bin. Und dann kann ich trotzdem mitzocken und mal werfen, weil ich trotzdem Becher treffe. Aber ich bin dann immer so, oder trinke dann irgendwie Wasser oder was auch immer, weil ich trinke wirklich echt eigentlich gar keinen Alkohol. Noch nie eigentlich. Deswegen auch im College nicht. Deswegen kann ich schwer beantworten. Aber ich glaube, es ist ein Klassiker, aber ich würde echt sagen Bierpong.
Ja.
Weil da bin ich ganz okay drin.
Schießt du zuerst oder als zweites? Also mit Partner. Was ist normalerweise die Reihenfolge? Weil das sagt mir dann sehr viel über dich.
Zweiter?
Also du wirst den letzten Shot, hey, wenn du Redemption brauchst.
Money time, baby.
Okay, Klatschtime, das braucht man. Ja, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja,
bei dir?
Bei mir ist es, kommt drauf an, mit wem ich spiele. Weil
ich meine nicht erst oder zweiter, ich meine Spiel.
Spiel, okay.
Bei mir kommt es auch drauf an, mit wem ich spiele, weil wir musst so ein bisschen strategisch angehen, aber was ist dein Game, wo du sagst, okay, das ist das Spiel, da kann mich so gut wie keiner drin schlagen.
Beard Eye. Wir waren.
Ich glaube, erklär mal vielleicht kurz die Regeln, weil ich glaube, das kennen nicht viele Zuhörer aus Deutschland.
Es muss popular werden. Also es muss berühmt werden in Deutschland, weil es so ein geiles Spiel ist und vor allem ein Sommerspiel, wo die Vibes unglaublich gut sind. Und du stellst dir vor, du hast jetzt eine Tischtennisplatte und genau in der Hälfte, wo das Netz normalerweise ist, ist die Hälfte von pro Spielern. Das ist 2 gegen 2 jeweils. Du stellst an jeder Ecke. Also die zwei von, sagen wir mal, du bist mein Gegner und dein Kumpel ist mein Gegner. An jeder Ecke stellst du einen Cup hin und füllst ihn auf mit Bier. Mhm. Genau das gleiche auf meiner Seite. Du hast jetzt die Mittellinie.
Wo das Netz wäre normalerweise?
Genau, okay. Du nimmst das Netz raus, aber du hast dann die Linie und die Markierung, wo es ist. Und jeder Spieler hat einen Würfel. Mhm. Und dieser Würfel muss in die Luft geschmissen werden, hoch genug, nicht, dass es jetzt nur ein kleiner, leichter Wurf ist, aber halt ein richtig hoher Wurf eigentlich, als ob das fast über ein Volleyballnetz gehen würde, sagen wir mal. Also so ein nicht sehendes
Volleyballnetz. So 2-3 Meter.
Genau. Musst du in die Luft werfen und das muss dann auf der gegnerischen Seite aufkommen. Und desto mehr es aufkommt, desto mehr Punkte ist es wert. Und der muss dann von diesem Tisch runterfallen auf den Boden, um dir die Punkte zu geben. Dein Gegner darf aber nur mit einer Hand diesen Würfel fangen. Also das heißt, er muss aufkommen und direkt, wenn er von der Kante zur Seite geht, muss er ihn mit einer Hand fangen. Mhm. Wenn er ihn fängt, keine Punkte. Wenn er nicht fängt, Punkte, wie oft er aufgekommen ist. Wenn du jetzt, sagen wir mal, den Ball oder den Würfel so hoch wirfst und der geht direkt in einen dieser Becher rein, dann muss der Gegner, auf deren ihre Seite es ist, sagen wir mal, es ist die linke Seite und es warst du, musst du es exen mit dem Würfel drin und dann den Würfel darfst du erst dann rausnehmen, nachdem dein Getränk fertig ist. Das sind 6 Punkte. Normalerweise spielt man bis 15, wir haben es immer bis 21 gemacht, weil es mehr Spaß
hat. Ja gut, man kann es ja anpassen, also die Punkte sind flexibel in dem Spiel.
Kann man anpassen.
Okay.
Für jeden Punkt, der gescored wird, musst du ein bisschen trinken. Das heißt, wenn dein Gegner einen Dreier macht, okay, boom, 3 Schlücke trinken. Mhm. Wenn ich die Platte verpasse, dann muss dein Gegner FIFA schreien, muss ihn mit seinem Fuß hoch, dein Partner und der angefangen hat mit dem FIFA, nochmal einfach jonglieren und dann mit einer Hand fangen und dann müssen beide Gegner ihre Becher trinken. Das heißt.
Die Regel kenne ich so gar nicht.
Ja, die heißt FIFA. Und so musst du es machen. Und dann spielst du bis 15 und wer gewinnt, der ist der Sieger dieses Spiels. Wer verliert.
Hat eh schon ausgetrunken.
Viel Glück, also viel Glück. Und es macht dann so viel Spaß und Competition, weil.
Ich wollte gerade sagen, es ist sehr competitive, besonders wenn man halt selbst noch diesen Würfel fangen kann. Das ist schon. Das
ja, und es ist manchmal eklig, wie der aufkommt und alles. Und ich kann mich
erinnern. Es ist wie Football, das bounced halt irgendwo hin. Das ist so.
Ich kann mich erinnern, das war ein Henry, das war einer der Quarterbacks, der bei Utah State war. Er und ich waren sehr gut befreundet. Wir haben das für 2 Wochen hintereinander richtig jedes Mal gespielt und kein einziges Ding verloren. Deswegen bin ich sehr, sehr confident in meine Fähigkeiten in diesem Spiel.
Ich sag gerade mal Folgendes. Wenn wir das nicht in Dublin machen.
Wir müssen das in Dublin machen.
Wenn wir das nicht in Dublin machen. Ich bin auch dafür, dass wir das machen. Wenn wir das nicht in Dublin machen, dann machen wir das im Hype House, Baby.
Auf jeden Fall.
Müssen wir das im Hype House machen.
Hype House Spiel des Jahres auf jeden Fall werden.
Wir müssen da mal ein Event draus machen. Ich bin auf jeden Fall stark dafür. Alright, Leute. Ich würde sagen, die Halftime ist damit abgeschlossen. Oder ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hattest. Ich glaube nicht. Aber wir haben, glaube ich, lang genug jetzt die Halftime gemacht. Wir haben nämlich noch ein großes Thema vor uns. Die Top 25 Spring Rankings. Wie ich weiß, wir haben die letzten Wochen immer vor uns hergeschoben, weil wir andere große Themen hatten, wie was ist das Transfer Portal, wie funktioniert dies, wie funktioniert das. Aber wir müssen jetzt einen Monat, bevor College Football anfängt, endlich mal reingehen in die Spring Rankings. Was sind die Top Teams gerade? Was sind die Top Spieler der Top Teams gerade? Wir müssen mal so ein bisschen ins Eingefleischte gehen. Weil im Endeffekt haben wir bisher viel immer darüber geredet, was Dinge sind, haben wir Dinge erläutert, was ja auch wichtig ist, wir wollen ja jeden mitnehmen, wir wollen hier auch jetzt jeden mitnehmen, wir wollen nicht zu tief reingehen, aber wir wollen jetzt mal gucken, was die Top-Teams sind, was auch die Top-Spieler sind und was die Teams eigentlich jeweils ausmacht, die gerade in der Top 5 sind. Lass uns auf die Top 5 fokussieren. Wir gehen aber die Top 25 durch und die Top 5 nehmen wir immer nochmal detaillierter auseinander und reden dann ein bisschen länger drüber.
Ja, und wir fangen von hinten an, würde ich sagen.
Dass wir uns hocharbeiten. Aber lass uns mal, wir haben ja 25.
USC Trojans.
USC Trojans auf 25. Vielleicht mal, bevor wir anfangen, eine Frage an dich, das kannst du vielleicht einmal erklären an die Hörer, weil das ist eine ganz gute Frage, glaube ich, die nicht viele beantworten könnten. Was ist eigentlich genau das Spring Ranking? Es ist vielleicht eine komische Frage, aber ich glaube, das ist eine Frage, die viele vielleicht sich gerade selbst stellen, wenn sie es hören. Was genau ist das eigentlich?
Es ist normalerweise das viel zu frühe Ranking. Das ist nicht das offizielle Ranking mit der Nummer, die man dann neben dem Team sieht, sondern es sind im Prinzip die gleichen, die es voten würden, aber ist noch nicht offiziell. Die sagen einfach, okay, hey, die haben viele Transfers rein, die Recruits, die sie jetzt mit Transfer Portal bekommen hat oder Early Signees sind gut. Und dann versucht man immer so ein bisschen zu schauen, okay, wer hat welches Talent reingebracht, welcher Transfer geht rüber.
Ich würde sagen, man kann das vielleicht einfach so sagen, auf dem Papier sehen die Teams jetzt so aus, wie wir sie hier in diesem Ranking haben, aber wie sie dann tatsächlich spielen, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Aber auf dem Papier ist sozusagen das Ranking, es werden sich die Spieler angeschaut, die Coaches angeschaut und dann wird gesagt, okay, das, was an Talent da jetzt rumläuft, wir haben jetzt gerade über USC Trojans geredet, was da rumläuft an Talent an irgendwelchen Wide Receivern, Quarterback, was auch immer. Das setzen wir jetzt auf 25, weil auf dem Blatt Papier, shit, sehen die ganz nice aus. Ja. Das ist sozusagen, wie ihr euch das vorstellen müsst und wie die dann tatsächlich spielen. Dann wird es ja angepasst, dann gibt es die ersten Official Rankings in der Saison. Startet dann, wie gesagt, Ende August in Week 0.
Genau. Und das ist genau wie ein Power Ranking, würde ich sagen.
Im Endeffekt schon, ja. Es ist einfach ein way too early Power Ranking.
Aber wir fangen mit USC an und das ist einer meiner Dark Horses direkt.
Ich wollte eben die Frage stellen, wen du von denen von eigentlich ja 6 bis 25, weil da reden wir ja nicht über jedes einzelne Team, als Dark Horse siehst, aber USC Trojans, okay.
Ich sehe USC als Dark Horse. Wir kennen alle Caleb Williams, Nummer 1 Draft Pick von den Chicago Bears, Heisman-Sieger, einer der besten Quarterbacks im College, die es je gegeben hat. Mhm. Jetzt gehen wir weiter als USC Trojans und deren Quarterback heißt Miller Moss. Der hat im Bowl-Spiel, also dem Saisonabschluss letztes Jahr, 6 Touchdowns geworfen und hat so dominant und einfach confident ausgeschaut, dass Lincoln Riley öffentlich gesagt hat, warum soll ich jetzt einen anderen Quarterback rekrutieren? Ich habe den Nachfolger hier schon. Mhm. Und er hat ihm das Selbstvertrauen gegeben und ihm jetzt einfach den Stab abgegeben und gesagt, hey, du bist der nächste Typ. Und wenn ich mir das anschaue, du hast Lincoln Riley als geiler Coach. Du hast Zachariah Branch, der für mich, der wird eine 4,1 rennen in der Combine. Der Typ ist so schnell.
4,1.
Der wird eine 4,1
rennen. Okay, Leute, rennen. Merkt euch diesen Moment, gerade diese Aussage, das müssen wir cutten, wenn es dann wirklich so passiert.
Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der als True Freshman letztes Jahr reingekommen ist, der so schnell ausgeschaut hat, der war an der 10-Yard-Line und innerhalb einmal, wo ich meine Augen zugeschlossen habe und geöffnet, war er in der Endzone. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Der ist so elektrisch und dynamisch.
Elektrisch.
Der Typ ist einfach auf einer ganz anderen Ebene.
Musste aufladen.
Und neben ihm haben sie einen True Freshman Wide Receiver. Der war der Nummer 4 Spieler in Kalifornien. Number 2 overall Non-Quarterback. Und der heißt Xavier Jordan. Hohe, hohe Erwartungen. Ich glaube, dass für mich die USC Offense wieder unglaublich geil wird. Frage ist Defense. Das war das Problem letztes Jahr. Wie sehr können sie sich dieses Jahr verbessern? Aber es ist ein Team, das sich vielleicht als 12-Seed oder 11-Seed in die Playoffs reinsneaken kann.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt 12 Plätze in den NCAA Playoffs. Heißt, es können natürlich jetzt dreimal mehr Teams in die Playoffs, vorher waren es ja 4. Deswegen, es wird auf jeden Fall eine spannende Saison. Okay, das ist dein Dark Horse. Auf 24 haben wir die Miami Hurricanes.
The U.
Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wenn du irgendwelche Punkte hast, über die du reden willst, sagst du Bescheid. Ich sag auch Bescheid, wenn ich irgendwas habe. Aber die gehen wir erstmal so ein bisschen durch. Und ab 5... Diven wir deeper rein.
Ich sag's in einem Satz oder weniger nach jedem Ranking. Weil ich kann zu jedem was.
Okay,
was
du machst einen Satz zu jedem Team. Was ja. du sagst, warte, wir machen so. Du sagst ein Wort, was dir einfällt zu jeder Uni.
Mhm.
Zu dem aktuellen Stand auf diesem Ranking. Okay, wir machen 24 Miami Hurricanes.
Fast.
Okay. Vielleicht ein Satz ist auch erlaubt. Aber okay. Nummer 23, Iowa Hawkeyes.
Defense. Starke Defense.
Defense, baby.
Sehr starke Defense.
Ich finde es bei Iowa auch immer krass mit ihren Titans. Weil wenn man mal so guckt in der NFL, welche Titans alle von Iowa kommen, ist schon brutal.
Kittle, Fant, Laporta und genau. Hawkinson.
Und Hawkinson, so.
Geil. Einfach krass. Guck mal,
Fant ist vielleicht, okay, das wäre von Denver, dann Trade zu den Seattle Seahawks. Das ist, glaube ich, der am untermeisten am Rad, also unter Radar
geht, so,
von allen. Aber du hast Laporta, du hast Kittle und du hast Hawkinson. Und das ist ja alles hintereinander.
Thailand U, baby.
Thailand U, das ist das, was ich gesagt hätte. Okay, Kansas Jayhawks.
Hässliche Uniforms.
Ja.
Sag ich auch, einfach so.
Ich finde die auch so hässlich, ne? Aber gut, das ist gar keine sportliche Beurteilung, aber ich mag es auch gar nicht. Okay, 21, Virginia Tech. Was sagst du dazu?
Underdog. Also,
bist du auch so ein bisschen so ein Dark Horse?
Auch ein kleines bisschen.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich finde... Das Ding ist, weil es so way too early ist, du kannst halt nur hier mit Spielernamen um dich rumwerfen, aber wie sie tatsächlich spielen, haben wir eben auch schon gesagt, ist halt immer noch ein großes Fragezeichen. Deswegen, ich bin gespannt. Auf Nummer 20, Arizona Wildcats.
Umbruch.
Ich wollte gerade sagen, weil das hat mich ein bisschen überrascht, die jetzt auch auf 20 zu sehen. Finde ich, ich bin gespannt, was
ist,
die Reise
ist. Ist ein Umbruch, weil sehr viele Coaches und sehr viele Spieler weggegangen sind.
Das ist ein großes Fragezeichen, ne? Da bin ich 100% bei dir. Nummer 19, Oklahoma State Cowboys.
Potenzieller Heisman-Winner. Ollie Gordon.
Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du auch den Namen dazu packen, okay?
Ollie Gordon, der Running Back. Schauen wir mal, wie gut er dieses Jahr spielen kann.
Running Back Heisman wäre mal wieder Change of Scenery.
Er hat sehr viel Hype. Er hat sehr viel Hype.
Ich meine aber nur, weil man muss ja auch gerade erläutern, weil Heisman Trophy ist ja eigentlich schon mehr oder weniger zu einer Quarterback Trophy geworden.
Ja, aber also, im College hast
wie
du
der
natürlich...
MVP, ja, aber du hast es ja ähnlich wie der MVP in der National Football League, dass halt diese, also die Heisman ist ja im Prinzip wieder MVP, kann man ja so sagen. Und das ist ja eigentlich im College wie in der NFL auch schon eigentlich eine Quarterback Trophy geworden. Deswegen, dass hier mit einem Running Back ist ein heißer Pick auf jeden Fall.
Ja.
Gebe ich dir. 18, Oklahoma Sooners, wir bleiben im selben Bundesstaat.
Ich sage, hey Arnold, it's time to shine, baby. Es ist deren ihr jetzt immer noch Freshman Quarterback, Jackson Arnold, wird übernehmen und schaut aus, als ob er auch ein Future Heisman Winner sein kann. Aber er ist jung.
Für Dominik sind alle Heisman hier gerade.
Future, gib ihm 2 Jahre, mindestens.
Ja, wenn er noch ein Freshman ist. Alright, Nummer 17, Kansas State Wildcats.
Ich sehe die nicht mehr in den Top 25 am Ende des Jahres.
Warum?
Ich glaube, dass ohne ihren Quarterback, Will Howard, sie Probleme haben. Und ich glaube einfach nicht, dass diese Truppe stark genug ist, da am Ende des Jahres zu sein.
Okay, wir werden das mal weiter beobachten mit euch auf jeden Fall. Nummer 16, Clemson Tigers. Die alte Uni von Deshaun Watson, Trevor Lawrence.
Rough year. Ich habe letztes Jahr an sie geglaubt, aber ohne das Transfer Portal, das ist eine große Regel, die Dabo Swinney hat. Er sagt, er will das Transfer Portal nicht benutzen. Wenn er sich weiterhin daran weigert, kommen andere Teams schnell an die ehemaligen Powerhouses vorbei.
Das ist auch eine wilde Aussage, ne? Da haben wir eigentlich auch noch gar nicht drüber geredet, glaube ich, oder?
Also,
dass er das gesagt hat? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Es ist einfach eine Teamregel, die er hat. Adapt to the times, muss man. Und er versucht gerade es einfach nicht zu tun.
Ja, es gibt auch immer diesen guten Spruch, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Weißt du, das ist ja, mal gucken, ob das für die Clemson Tigers zutrifft. Nummer 15, Tennessee Volunteers, die alte Universität von Jakob Johnson, unserem Kollegen.
Good old Rocky Top, baby. Ich sag auch.
Ist er heiß?
Ich bin richtig heiß.
Wir müssen Jakob mal eigentlich reinholen.
Richtig heiß. Jakob, ich liebe dich, okay? University of Tennessee.
Jakob, ich liebe dich.
Ich liebe dich, Jakob. Ich hype jetzt auch University of Tennessee, weil die unglaublich werden. Die haben für mich den besten Prospect im ganzen Draft nächstes Jahr. Das ist Edge Rusher James Pierce Jr. Der Typ ist 6'5", 250 Pounds oder sowas. Pure Muscle, Edge Rusher Move, Speed Rusher, ist einfach unglaublich. Wir werden seinen Namen nächstes Jahr hören.
In der ersten Runde?
In der Top 5, Top 2 kann er vielleicht sein. Also er könnte so ein Josh, oder wie sagt man, ein Nummer 1 Draft Pick sein wie ein Myles Garrett. Der Typ ist irre. Entweder holst du einen Quarterback und ein Edge Rusher ist Nummer 1 und er hat auf jeden Fall Potenzial. Sein
Need ist halt die Frage immer noch von den Teams, die da unten rumkrepieren werden.
Die haben auch Squirrel White als Receiver.
Da haben wir heute
Eichhörnchen. Schon drüber geredet,
dieser Name.
Heißt er. Und Nico Imalaevea als Quarterback hat mich auch sehr überzeugt. Sehr dynamischer, auch sehr viele Scouts lieben ihn. Bin sehr gespannt, was Josh Heupel machen kann. Und Josh Heupel war mein ehemaliger Offensive Coordinator bei Utah State.
Ehrlich?
Und um die Story kurz zu halten, du schaust ihn dir an. Er ist ein bisschen übergewichtig, hat halt auch diese Peter Griffin, wie sagt man, einfach Peter Griffin Kopf, ein bisschen rund, yeah, okay, und Nacken und alles drumherum, redet richtig schnell. Also es ist 2 Uhr nachmittags oder so und er redet schneller wie als jeder. Einfach ein südlicher Typ.
Mm. Und dann verstehst du nur die Hälfte.
Schaut ja sowas von unathletisch aus. Und dann redest du mit ihm und der Typ hat eine fucking National Championship gewonnen und war der Heisman Runner-Up über Drew Brees, LaDainian Tomlinson und Mike Vick.
Das kannst du auch keinem erzählen.
Schaut euch direkt ein Foto an von Josh Heupel. Und dieser Typ hat dann aber auch gegen Winkie, glaube ich, hieß der Quarterback, Chris Winkie, hat ein Doppelkinn. Hat gegen Chris Winkie verloren, hat aber trotzdem National Championship gewonnen, gegen Florida State in der National Championship und alles. Oh. Und ich kann es einfach nicht glauben. Dieser Typ ist einer der besten College-Football-Spieler aller Zeiten. Hätte ich niemals gedacht.
Alright, wir kommen von den Tennessee Volunteers zu den LSU Tigers, baby.
Go Tigers. Auch ein sehr gutes Team. Glaub aber, dass die nicht in der Championship stehen werden.
Auch eigentlich Wide Receiver U, oder?
Wide Receiver U auf jeden Fall.
Das ist schon auch absurd, wenn man über die Namen nachdenkt, die aus LSU bisher gekommen sind. Okay, NC State Wolfpack.
ACC Champion.
Ui.
Go Wolfpack, baby.
Darauf habe ich gewartet, alright. So, jetzt zu einer Uni, mit der ich sehr sympathisiere, muss ich sagen. Penn State Nittany Lions. Die fand ich sympathisch zu dem Zeitpunkt, als Saquon Barkley durchgedreht ist. Ab dem Zeitpunkt fand ich diese Uni und das Team einfach geil. Weiß nicht warum, aber das war der Moment, wo ich so, man hat ja manchmal so Spieler, weißt du, wo du die Connection einfach so mit hast als Fan. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, geil, ist einfach geil.
Not this year.
Ui.
Ich mag Drew Aller sehr. Er ist ein guter Quarterback, ein junger Quarterback. Aber die Powerhouses schauen anders aus. Und aus all den Powerhouses in der Big Ten momentan sind die wahrscheinlich das unterste von all den Teams. Leider.
Ui, das wäre krass. Okay. So, kommen wir zu der Alma Mater von keinem anderen als Björn Werner. Florida State Seminoles.
Reload hier. Mhm. Die haben letztes Jahr ungeschlagen, die haben alles geil gemacht, haben eine richtig auf die Fresse bekommen.
Aber viele Spieler auch wieder gegangen.
Viele verloren, neuer Quarterback.
Ja.
Sehr umsichert. Du hast natürlich DJ Uiagalelei. Auch wieder so ein komischer. Der kommt von Oregon State, ein guter Quarterback, hat aber bei Clemson nicht durchgestartet. Musste deswegen transferieren. Schauen wir mal, wie das wird. Aber ich sag, könnte ein Reload-Jahr werden, wo die Jüngeren sich verbessern erstmal. Aber wird trotzdem ein gutes Team.
Und wir sehen sie am 24. August in Dublin gegen Georgia Tech, die jetzt aktuell noch nicht ranked sind. Das ist ja noch nicht das richtige Ranking, aber in dem Ranking hier sind sie nicht ranked. Okay. Nummer 10, wir kommen in die Top 10. Michigan Wolverines. So, amtierender National Champion. Jim Harbaugh, Head Coach, ist jetzt auch weg bei den Los Angeles Chargers. Was machen wir da?
Ich sag, disrespected as fuck, dass die auf 10 sind. Als National Champion undefeated und du kriegst sogar einen Donovan Edwards zurück, der jetzt halt eine größere Rolle haben wird. Dass die auf 10 sind nach der Saison und wie dominant die waren, ist richtig disrespectful.
Obwohl ich auch, ja, gehe ich mit dem mit, aber wohl auch viele gesagt haben, dass Travis Hunter ein besserer Cornerback ist, wenn er nur Cornerback spielen würde, als der Michigan Wolverine Guy.
Das ist eine
Diskussion, die viel auf Twitter und so geführt wird, aber da würde ich gerne mal deine Meinung zu haben. Das können wir mal kurz hier reinwerfen, weil ich finde, so generell, ich habe ja immer nur die Fan, so die, ich habe ja die Fanbrille auf, so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, flashier ist Travis Hunter, aber es kann natürlich auch ein bisschen von seinen Wide Receiver Plays beeinflusst werden. So, also meine Ansicht auf diese Comparison. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir sehen beide nächstes Jahr im NFL-Draft sehr, sehr hoch.
Ja. Athletisch gesehen, ich glaube, Travis Hunter hat Potenzial wie ein Deion Sanders damals. Und deswegen liebt Deion ihn so sehr, weil er sehr sich selber in ihn sieht. Mhm. Wenn ich jetzt einen Corner nehmen würde, nicht um Potenzial und einfach sagen, hey, ich will denjenigen, der besser ist, würde ich den Michigan Corner und ich muss seinen Namen nochmal rausfinden, dass ich das richtig sagen kann. Weil er ist auch unglaublich gut in diesem Spiel. Will Johnson ist unglaublich als Cornerback und unglaublich talentiert. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass er derjenige ist, der dieses Michigan-Team nochmal anführt. Aber die haben auch einen Defensive Tackle, der unglaublich ist.
Wer denn?
Mayer heißt er.
Okay.
Der ist auch unglaublich gut bei Michigan.
Also sagst du, Defense ist auch am Start bei Michigan.
Michigan als 10 ist disrespected.
Disrespected, okay. Aber wir kommen jetzt, wir sind ja schon in der Top 10. Nummer 9, wie gesagt, ab 5 dive wir ein bisschen tiefer rein. Nummer 9, Utah Utes.
Finde ich das Ranking richtig?
Ja.
Big 12 Champs, auf jeden Fall. Ich glaube, die
crazy,
haben.
Crazy, okay.
Ich glaube, die haben ein sehr gutes Team.
Dahin gehst du?
Sehr starken Kader vor allem. Die haben jetzt Cameron Rising, der jetzt zum 6. Jahr zurückkommen kann, wegen seinen Verletzungen, Covid-Jahr und alles. Hat schon 2 Back-to-Back Pac-12-Titles gehabt. Ich glaube, Utah dieses Jahr wird sehr, sehr stark und Kyle Whittingham als Coach gibt dir natürlich auch einen Vorteil gegenüber sehr vielen Coaches in der Big 12 momentan.
Alright, kommen wir zu Nummer 8. Wyoming Cowboys.
Nein,
Spaß. Es sind natürlich die Missouri Tigers. Ich würde mir wünschen, es wären die Cowboys, aber es sind die Missouri Tigers auf Nummer 8. Was sagst du?
Überraschungsteam. Ich sehe schon, dass die in der SEC was reißen können. Ist aber schwierig in diesem Schedule, weil SEC, die schlachten sich so gegeneinander ab.
Mhm.
Aber ist ein Team,
Die Conference ist auch wild.
Ich glaube, das ist ein Team, wo wir dann am Ende des Jahres zurückblicken, weil die auf 13 oder 14 stehen, wo die ganz knapp die Playoffs verpasst haben.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Alabama Crimson Tide auf Nummer 7 ohne Nick Saban.
Roll, Tide, roll, baby!
Also du bist überzeugt, oder was?
Ich bin überzeugt. Ich liebe Kellen DeBoer, ich mag sehr mit dem System von Jalen Milroe, was sie getan haben, ist natürlich ein Umbruch. Die Erwartungen sind sowas von riesig, aber Kalen DeBoer hat jetzt schon einen fantastischen Job getan auf dem Recruiting. Die haben die Nummer 1 Recruiting-Klasse. Hey, mal abwarten. Wird vielleicht dieses Jahr nicht direkt zur National Championship sein, aber Alabama weiß, die haben wahrscheinlich den besten verfügbaren Coach, den es überhaupt im ganzen College Football gibt, bekommen und jetzt einfach abwarten, wie es dann sich in Alabama tut.
Aber da auch mal so eine Frage, will man überhaupt die Fußstapfen von Nick Saban füllen?
Das ist die Frage.
Weil ich würde es nicht wollen, bin ich ganz ehrlich. Weil du kannst ja eigentlich nur verkacken. Du kannst doch eigentlich nur es schlechter machen. Sehr.
Es ist schwierig, in diese Fußstapfen zu gehen, aber wenn ich jemanden haben würde, wäre es natürlich Kalen DeBoer gewesen. Weil ich glaube, seine Philosophie, alles.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Nummer 6, bevor wir gleich tiefer reintauchen in die Top 5. Ole Miss Rebels, die Uni, wo ich eigentlich hingehen wollte und habe Wyoming bekommen.
Oxford, Mississippi, baby. Lane Kiffin, wir kennen ihn, wir lieben ihn. Mhm. Ole Miss wird dieses Jahr einen Überraschungssieg haben, ob es gegen Bama, ob es gegen Georgia ist. Die werden einen von diesen Giganten schlagen.
Alabama sage ich auch schon, Alma Mater, würde ich sagen, von DK Metcalf auch, vielleicht ein NFL-Spieler, den man auf jeden Fall sehr gut kennt. Also Ole Miss ist auf jeden Fall am Start dieses Jahr. So, Top 5, wir diven jetzt ein bisschen tiefer rein. Nummer 5, Notre Dame Fighting Irish. Und ich habe sie letztes Jahr live mit Sami in Dublin gesehen. Und da sahen sie schon nice aus. Klar, sie haben auch wieder Spieler verloren. Ich meine, Joe All haben sie verloren jetzt zum Beispiel. Ja. Top Offensive Tackle jetzt an die Los Angeles Chargers. Ist jetzt zusammen auch eigentlich lustig. Ich habe eben schon mit Michigan Wolverines geredet, mit Jim Harbaugh jetzt bei den Chargers zusammen. Also, die sind ja beide weg. Aber bleiben wir bei Notre Dame. Generell, was sagst du dazu? Top 5 gerechtfertigt? Oder würdest du sagen, too much?
Ja, ich sag gerechtfertigt auf jeden Fall. Also Freeman hat jetzt vollkommene Kontrolle, ist nachdem Chad Kelly runtergegangen ist zu LSU, jetzt vollkommen übernommen, ist der Head Coach, mit dem Notre Dame jetzt was aufbauen will wieder und hoffentlich eine National Championship mal gewinnt. Und da fange ich direkt mit ihren besten Teil des Spiels an und das ist die Defense. Die haben mit Xavier Watts einen der besten Safeties im College Football. Er ist so dominant wie ein Minka Fitzpatrick damals. Und er hat letztes Jahr schon 7 Interceptions gehabt.
Wir können über Kyle Hamilton reden, Ravens, früher auch Notre Dame.
Yep.
Ich finde, das ist, könnte man auch sagen, Notre Dame vielleicht Safety U? Oder?
Könnte man
Weil
vielleicht sagen.
Da kommen immer, also viele Safeties schon raus, die einen hohen IQ haben, wo du sagst, shit, die brauchen vielleicht 1-2 Jahre in der NFL, aber wir haben gesehen, was Kyle Hamilton letztes Jahr mit den Baltimore Ravens gemacht hat. So, das ist, also es fällt mir gerade nur auf, weil es fällt mir gerade wirklich irgendwie spontan auf, aber im Endeffekt kann man ja schon sagen, Notre Dame bringt einige nice Safeties raus.
Die bringen Safeties raus, die bringen gute defensive Spieler raus, ist ja eine Schule mit sehr hoher akademischen Verantwortung.
Yep.
Und auch eine religiöse Schule, also es ist eine katholische Schule eigentlich. Du musst trotzdem Katholismus unterrichten, so machen. Aber ich glaube, die Notre Dame Fighting Irish dieses Jahr sind eine Macht, an die man sich erstmal messen muss. Neben Xavier Watts als Safety hast du auch Benjamin Morrison als einen der besten Corner. Und offensiv, die haben jetzt den Offensive Coordinator von LSU, wo Jaden Daniels Heisman wurde, geholt, Mike Dernbrock.
Auch keine schlechte Voraussetzung. Und du musst über den Quarterback reden, weil Sam Hartman ist jetzt weg. Ja. Der war letztes Jahr bei Notre Dame, ist jetzt bei Washington Commanders in der NFL. Ich glaube, was war dann für ein Pick? Ich weiß es gar nicht mehr. War das dritte Runde?
Sam Hartman war später, ja.
Ja, oder ich weiß es. Also auf jeden Fall ist er jetzt bei den Washington Commanders. Und jetzt Riley Leonard von Duke.
Ja, transferiert. Er hatte diesen großen Upset-Win am Anfang der Saison als Duke-Quarterback gegen Clemson, hat sich dann aber verletzt. Und wurde dann rekrutiert rüber zu den Notre Dame Fighting Irish. Und ich denke schon, dass er ein Top-Quarterback ist. Mal schauen, wie die Waffen um ihn herum, ob es Running Back, die müssen jetzt Adrian Estime versetzen.
Stimmt, und jetzt bei den Denver Broncos.
Ja, und die müssen jetzt halt einfach auf Wide Receiver ein paar finden, wo die sagen, wisst ihr was, ist uns egal, was ihr tut, wir schmeißen euch an. Offensiv würde ich sagen, solange Riley Leonard und Mike Dernbrock durchdrehen können zusammen. Du musst 3 Touchdowns maximal pro Spiel machen und du wirst gewinnen. Weil so gut sehe ich die Defensive von Notre Dame.
Nice, alright. Wenn du da nichts zu sagen hast, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich würde auch sagen Notre Dame. Ich habe auf jeden Fall Bock, die wieder zu sehen. Gehen wir zu Nummer 4. Zu der geilen Ente.
Die geilste Ente der Welt,
die
Mann.
Die Oregon Ducks auf Nummer 4. Das ist eine Hausnummer. Ich finde aber ganz ehrlich, ich hab richtig Bock auf Oregon.
Ich habe richtig Bock. Ich denke auch, dass die Talent ohne Ende haben. Offensiv, also Dan Lanning, was er offensiv bringt, ist unglaublich. Es ist halt Lincoln Riley-esque, wo du einfach diese Offensive anschauen willst für wie gut das System läuft, diese Dynamic Playmakers, die du hast, diese Sicherheit an Quarterback-Position. Wir hatten letztes Jahr Bo Nix natürlich da, der unglaublich gut und konstant gespielt hat. Und jetzt kommt von Oklahoma transferiert Dillon Gabriel, der sich auch jedes Jahr verbessert hat. Hat er auch zu einem Zeitpunkt ein bisschen an die Heisman geschnuppert in diesen Sätzen, wo man sagen könnte, er hat sich vielleicht da reingearbeitet, aber dann ein paar Niederlagen mit Oklahoma haben sie ihn wieder rausgemacht. Ich glaube, er ist ein sehr guter Quarterback, der in das System reinpasst, perfekt zu Dan Lanning. Mhm. Du hast Evan Stewart, einer der besten Transfer-Portal-Wide-Receivers, die es überhaupt gegeben hat. Und du hast einen rückkehrenden Wide-Receiver, der ich dachte, letztes Jahr war eigentlich schon der beste Receiver bei den Oregon Ducks, und das ist Tess Johnson. Außerdem hast du eine sehr stabile Defense.
Und wir haben, glaube ich, den Freshman vergessen, oder? Da hatten wir doch vor zwei Folgen schon drüber geredet. Der Commit von...
Nächstes Jahr. Erst nächstes Jahr.
Ah, okay. Ich hatte schon im Kopf, dass er dieses Jahr da ist.
Nee, erst nächstes Jahr.
Ah, okay. Warte, das hatte ich dann falsch im Kopf.
Der Corian Moore, ja.
Aber selbst das kommt ja auch noch dann. Ja. Aber nicht diese Saison. Alright. Sorry, da habe ich gerade einen kleinen Mix-up gehabt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir gehen in die Top 3. Texas Longhorns. Horns down oder Horns up?
Horns down, baby!
Okay.
Texas is not back, folks. Ich glaube, sie haben sehr, sehr viel verloren, offensivweise, und sind sehr jung momentan. Man muss A.D. Mitchell, man muss Xavier Worthy.
Ich würde sagen, deren beiden Top-Waffen offensiv jetzt in der NFL, beides Top-Picks, Xavier Worthy jetzt bei den Kansas City Chiefs, Donny Mitchell jetzt bei den Indianapolis Colts. Worthy, ja, erste Runde, letzter Pick.
Ja.
Und nicht letzter Pick, Chiefs sind hochgetradet, ja, aber trotzdem irgendwie 29 Ende,
oder so, ja.
Ende erste Runde Worthy und dann Adonai Mitchell in der zweiten Runde zu den Colts. Also die haben viele Waffen verloren. Jetzt auch die Frage, ich sehe es ja auch im Live-Chat, Quinn Ewers.
Sehr guter Quarterback. Er ist ein sehr, sehr guter Quarterback, aber es wird sehr anders für Texas, weil das erste Jahr ist für sie zurück in die, oder jetzt in die SEC. Es ist ein ganz, ganz anderes Tier, dort zu spielen.
Ich wollte sagen, da wollte ich nämlich gerade noch hin, weil viele Experten sagen jetzt auch, dass dieses Jahr die Texas Longhorns erstmal richtig klar gesagt bekommen, was eigentlich SEC-Football ist.
Ja.
Und das ist auch dein Punkt, oder warum würdest du sagen, Nummer 3 ist ein bisschen zu hoch?
Ich finde das Ranking fair. Ich glaube, die haben einen sehr guten Kader. Aber es ist nicht mehr ein Schedule, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt ein gutes Team und die nächsten zwei Spiele nichts. Nee, du spielst gegen Texas A&M oder so, sagen wir mal, und dann hast du zwar ein Heimspiel, geil, du spielst dort, top. Jetzt musst du nächste Woche zu den Mississippi State Bulldogs, wo die mit ihren Glocken und ihren Kuhglocken die ganze Zeit rumschreien ohne Ende. Und das ist auch ein Hostile Environment. Okay, cool, jetzt hast du da vielleicht gewonnen, jetzt musst du nochmal auswärts und gehst zu LSU. Ah, okay, hast knapp verloren. Jetzt kommt Bama. Jetzt kommt Georgia. Mhm. Jetzt kommt Ole Miss.
Du hast keine Pause.
Es ist eine Schlacht jede Woche. Mhm. Und ich glaube, das sind halt einfach, das kannst du dich nicht angewöhnen im ersten Jahr. Natürlich kann ich mich täuschen, aber es wird eine sehr spannende Saison für sie, weil ich glaube, in jedem Spiel wird es eng. Aber mal abwarten. Die SEC ist ein ganz, ganz anderes Tier. Und Quinn Ewers ist ein Top-Quarterback, werden wir auch im Draft sehr hoch sehen.
Sehr hoch als was? Sozusagen schon.
First Round safe. Top 10 würde ich auch schon fast sagen, aber mal schauen, wie er sich jetzt in der SEC tut. Und natürlich, man muss einfach warten, weil mit Ryan Wingo haben sie den besten Wide Receiver in der ganzen Klasse bekommen, also in der Klasse 2023-24.
Genau, wo ich eben den Mix-Up hatte. Weil ja,
das ist immer komisch.
Ich war eine davor schon, selbst gerade. Aber da hast du vollkommen recht. Die Frage aber auch, die ich jetzt habe, weil wir waren gerade beim Quarterback. Sehen wir diese Saison irgendwann Arch Manning?
Nicht als Starter. Er wird schon Playtime bekommen, aber ich würde nicht sagen, dass er jetzt Quinn Ewers als Starter schlagen kann. Ich bin sehr stolz auf Archie Manning, weil wir haben nichts Negatives von ihm gehört. Er arbeitet sich hoch, er weiß, weil natürlich, du hast Archie, du hast Peyton, Eli, all diese
Quarterback-Gurus. Du musst vielleicht mal gerade auch sagen, Manning, ja, der Name kommt euch bekannt vor, weil es ist der Neffe von Eli und Peyton Manning. Ja. Deswegen, also Arch Manning hat auf jeden Fall eine gute Blutlinie, würde ich sagen.
Ja, und du hast natürlich diese Giganten im Quarterback-Raum in deinem Ohr, die dir sagen können, hey, beruhig dich. In dieser Position brauchst du Zeit, um dich zu entwickeln. Du bist an einer geilen Schule. Mit Ryan Wingo hast du jetzt deinen Top-Receiver, den du direkt anschmeißen kannst, wenn du im folgenden Jahr als Starter bist. Mach einfach mal dein Ding, wenn du Playing Time bekommst, geil. Wenn jetzt, sagen wir mal, Quinn Ewers sich verletzen würde, dann ist er auch schon vorbereitet. Aber ich mag sehr, wo Archie Manning ist.
Also du würdest nicht sagen, er kriegt irgendwann den Spot über Quinn Ewers?
Würde ich nicht sagen.
Okay, weil Quinn also du würdest sagen, Arch Manning Season beginnt 2025?
Ja.
Alright.
Und Texas, tut mir leid, aber Horns are down.
Alright, kommen wir schon zu den Top 2. Auf Nummer 2. The Ohio State Buckeyes.
The National Champions.
Oh, ich wollte dich das am Ende fragen. Ich wollte dich am Ende deinen Tipp fragen. Alright, du sagst also Ohio State auf 2 gerankt, gerade im Preseason, also Spring Ranking, gewinnt das NCAA Championship.
Ja, weil was die dieses Jahr aufgebaut haben und Ryan Day so knapp dran jedes Jahr, hat jetzt auch dreimal hintereinander die Fresse poliert bekommen von den Michigan Wolverines. Was der in dieser Offseason gemacht hat, bringt sie zurück ins National Championship Game und er gewinnt das Ding. Sie fangen erstmal an, sie haben mit Will Howard, den Quarterback von Kansas State, der sehr konstant da gespielt hat, bekommen. Ist rüber transferiert und die haben Kyle McCord
transferiert.
Rausgeschickt. Also sie haben ihn rausgeschmissen und alles. Und haben auf Quarterback jetzt einen richtig hohen Upgrade bekommen. Und nicht nur da. Die haben den besten Defensive-Spieler neben James Pierce. Also jetzt sagen wir mal von Skill-Positions her, haben sie den besten Defensive-Spieler im College mit Caleb Downs, der von Alabama hochgetransfert ist zu Ohio State. Nicht nur das, die haben Quinshon Judkins, von Ole Miss, ist auch rübergegangen. Er ist dynamisch, er ist jemand, der unglaublich schnell ist.
Also Avengers Assemble im Endeffekt, weil du hast ja so viele neue Pieces,
und das Ding
die
ist,
sich alle einfügen, die ja auch Ohio State irgendwo gebraucht hat, um jetzt vielleicht dann einen richtigen Run zu machen. Oder was meinst du?
Ja, die haben diese Stücke bekommen und mit Quinshon Judkins zum Beispiel, er würde auf jeder Schule der Nummer 1 Running Back sein. Kann auch jemand sein, der bei einer Schule, wo jetzt sagen wir mal der Quarterback nicht so gehypt ist, ein Heisman-Kandidat werden kann. Geht aber zu Ohio State, wo er sich jetzt im Backfield mit Travion Henderson was teilt. Das erinnert mich wie an DeAndre Swift und Sony Michel damals bei Georgia. Mhm. Oh ja, third down. Ach, Quinshon geht runter. Und jetzt kommt Travion. Was sollst du tun?
Yeah, yeah.
Du hast im Prinzip auf dem Papier ein unglaubliches Team. Deine Receiver hast du jetzt, Igbuka auch noch, der zurückkehrt. Aber ich will über dieses Kind reden. Das ist 6'3", 210, 215 Pfund, was auch immer die Seiten verschiedentlich sagen. Jeremiah Smith. Ich war mir noch nie in meinem Leben sicherer, dass ein Spieler mit 18 Jahren jetzt schon in der NFL spielen könnte als Wide Receiver.
Das finde ich immer noch ein Hot Take.
Und wie dominant er dieses Jahr auch sein kann.
Boah, da müssen wir irgendwie eine Instagram-Umfrage machen oder irgendwas müssen wir. Das finde ich immer noch ein Hot Take. Hyped, ja, er wird gut, ja. Aber dass er mit 18 in der NFL spielen kann.
Sein Körpertyp, seine Route Running, alles, das ich gesehen habe. Der ist so unglaublich, und wenn du einen Spieler von Marvin Harrison Juniors Kaliber verlierst, wie sie jetzt gerade in diesem Draft getan haben.
Richtig, zu den Arizona Cardinals an 4 gegangen.
Und für mich ihn mit einer jüngeren Version von ihm austauschen können, das noch nicht auf diesem genau gleich Top-Level ist, von sagen wir einfach mal, ja, hey, Marvin hat 3 Jahre lang seine Routen perfektieren können, aber vom Speed, ich glaube, Jeremiah ist schneller als Marvin Harrison Jr.
Ja gut, aber das kann ja sein. Also Marvin Harrison war ja jetzt noch nicht der Speedster. Ich glaube, es ist ja gelaufen eine 4-4.
Er hat nicht gelaufen, aber viele schätzen 4-3.
Ja, genau. Ja, oder
viele,
so.
4-3-7 oder sowas.
Ja, genau, also ja. Ende 4-3, Anfang 4-4. Das Ding ist, da gehe ich ja mit. Aber als 18-jähriger True Freshman, du kannst also aus der Highschool straight in die NFL, und du kannst Ich glaube nicht, dass er da viel reißen würde.
Ich glaube, er ist so unglaublich, dass er es kann.
Also was sagst du, Stats? Jeremiah Smith, Ohio State, diese Saison.
1500 Yards, 10 plus Touchdowns. Weil jetzt vor allem, du hast
wirklich, das
du
ist,
hast die
das
Avengers.
Sagst du, das ist ein Hot-Tag oder sagst du, das ist Meine wahrscheinlich?
Ich wäre nicht überrascht, wenn er an die 2000 kommt.
Ich wette ungern gegen irgendwelche Dinge. Lass uns eine Wette machen, dass es nicht passiert.
Okay, das ist meine freundliche. Und jetzt wie die Avengers. Am Ende hast du all diese offensiven Talente und du holst dir Chip Kelly als Offensive Coordinator. Wo ich denke, ist seine beste Position.
Da, ich gehe mit allem mit dir mit, aber bei Jeremiah Smith müssen wir drüber reden. Aber okay.
Nummer 1.
Dominik,
ich bin heiß.
Ist so am Schwitzen. Okay, Nummer 1. Und laut Dominik nicht der NCAA Champion diese Saison, die Georgia Bulldogs.
Auch ein geiles Team. Haben sehr wahrscheinlich den Nummer 1 Draft Pick mit Carson Beck. Kommt auf den Need an, natürlich. Mhm. Ist ein sehr.
Eben schon mal, das ist halt, ne, in der NFL immer das Ding.
Sehr guter Quarterback. In der ersten Saison als Starter hat gut ausgeschaut, hat aber manche Spiele gehabt, wo es einfach noch nicht in diesen Rhythmus gegangen ist. Wird sich natürlich im Jahr 2 steigern. Die haben Trevor Etienne. Das ist Travis Etiennes Bruder. Er ist von Florida rübergegangen und wird dort jetzt halt auch auf einer sehr guten Offensive spielen können. Natürlich, jeder kennt die Georgia Bulldogs, aber wegen ihrer Defensive. Und DC Glenn Schumann gefühlt produziert Top 5 Pick.
Georgia ist echt wild momentan, ne?
Wie aus einer Fabrik.
Also die letzten Jahre, wie lange ist er schon bei Georgia? Ich habe das gar nicht im Kopf gerade.
Ich glaube, das ist jetzt seine dritte volle Saison als DC, aber vorher war er Position Coach.
Ja, er ist schon länger bei Georgia, ne? So hat er es auch im Kopf, genau.
Und
aber überleg mal, was die alles produziert haben, und auch alleine Defensive Linemen.
Ja, Jalen Carter, Jordan Davis war auch
nicht der Highest-Pick,
aber krass.
Trotzdem, überleg mal, was die alles da produziert haben und immer noch produzieren.
Und du das hast jetzt,
absurd.
Wie gefühlt, den nächsten Defensive Lineman, Michael Williams, der 6'5", 265 Pounds ist, der mit einer sehr starken Saison
also auch von Myles Garrett
auch ganz oben stehen kann. Also kommt drauf an, ob er oder James Pierce die bessere Saison hat. Aber beide sind für mich einfach unglaubliche Tiere, die nach dem Quarterback.
Ist es ein Senior auch?
Hab ich gerade gesagt. Redshirt Junior, glaube ich.
Ah, okay.
Aber die haben nochmal einen unglaublichen Spieler mit ihm und Malachi Starks als Safety darf man auch nicht unterschätzen. Die Georgia Bulldogs werden wie immer ein sehr dominantes Team in der SEC sein und mal abwarten, was passiert, weil ich glaube, dieses Jahr ist die SEC nochmal enger, wo anstatt wir sagen, oh, es ist Georgia oder Alabama.
Ja, das ganze Mixer, meine Longhorns jetzt auch drin und so weiter. Also du hast viele Variablen, die man noch nicht absehen kann, was es jetzt ja diese Saison umso spannender macht, um die SEC zu verfolgen. Also du sagst bei Bulldogs abschließend, ja, die können noch ins Championship Game kommen, gewinnen, andere Sache, du bist dabei Ohio State, aber du sagst auf jeden Fall Playoffs 100%.
100% in den Playoffs. Dieses Jahr auf jeden Fall in den Playoffs. Könnte aber eine eklige Saison sein, wo die ein oder zwei Spiele verlieren. Wir kommen zwar in die Playoffs mit diesen ein oder zwei Spielen.
Genau, weil es ja, wie ich schon mal gesagt, wir haben ja statt 4 jetzt 12 Teams in die Playoffs kommen können mit dem neuen Playoff-Format. Heißt, es wäre immer noch kein Problem, in Anführungszeichen, in die Playoffs zu kommen. Mit zwei Niederlagen letzte Saison kommst du nicht in die Playoffs bei 4 Teams.
Genau.
Da wärst du schon raus.
Und heutzutage, hey, mit 2 Losses und du bist ein SEC-Team, bist du eigentlich schon fast safe drin. Und mal abschauen, weil ich glaube, Ole Miss könnte ein Team sein, das gegen Georgia diesen Upset schaffen kann, weil Lane Kiffin ist immer so nah dran und jedes Jahr kommt er besser und besser rein. Mhm. Und wenn die tatsächlich Georgia schlagen können am 9. November in Oxford, Mississippi, wo es laut ohne Ende werden wird.
Das schreit nach einer Watchparty.
Ah, könnte man vielleicht was tun mit einer Watchparty.
Spielt nicht sogar am gleichen Datum Utah State gegen Wyoming?
Kann sein. Wir hatten sehr viele krasse
Spiele. Aber das war Anfang November. November. Das hatten wir schon mal gegoogelt.
Müssen wir mal schauen. 9. November ist ein geiler Tag.
Echt mal vor, das Matchup und das Utah State gegen Wyoming, dann müssen wir eine Watchparty machen.
Auf jeden Fall.
Da müssen wir eine Watchparty machen. Alright. Leute, das war die Top 25 Spring Rankings. Es war vielleicht etwas langatmig, aber ich glaube, das war mal notwendig, euch einen Überblick zu geben über generell das College Football Landscape, wie die Teams eigentlich gerade aussehen, wie sie gerankt werden, wie Dominik sie ja auch sieht als ehemaliger Spieler. Ich glaube, ganz interessant. Ich bin echt mal gespannt. Am meisten freue ich mich wirklich auf die Texas Longhorns, aber einfach nur, um zu gucken, wie sie in die SEC passen. Das ist einfach das, was interessant ist, weil sie werden einfach reingeworfen in diesen Shark Tank und dann wirklich mal gucken, ob sie wirklich selbst ein Shark sind oder ob sie einfach nur Prey sind. Ich bin gespannt, was da passiert. Wir haben eben schon ausführlich drüber geredet. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge, oder Dominik?
Würde ich dir auch zustimmen. Hast du einen Dark Horse, den du gerne sehen würdest? Abschließend.
Den ich gerne sehen würde? Okay, warte, dann lass mich nochmal gucken.
Abschließend. Oder wer ist dein National Champion? Sag mal laut.
Ja, ich bin bei, also Ohio State ist schon ein starker Pick, aber ganz ehrlich, in den Top 5 oder so, da kannst du, glaube ich, mit keiner Uni wirklich falsch gehen. Ich finde Texas Longhorns, wie du schon gesagt hast, ist, glaube ich, von den Top 5 Teams das Team, wo man am ehesten sagt, die können da rausdroppen und die sind vielleicht irgendwo bei unten bei 10 oder so. Irgendwas werden sie vielleicht landen am Ende der Saison. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit Bulldogs, mit den Buckeyes, du kannst mit den Oregon Ducks gehen, ich glaube, da hast du viel Spielraum und ich finde es echt schwierig, ich weiß, du hast dich schon festgelegt, aber ich finde es echt schwierig, sich jetzt schon festzulegen, weil so viel, wir haben schon gesagt, Variablen da drin sind diese Saison.
Natürlich.
Es ist eine Wundertüte, so. Aber wo ich wirklich Bock drauf hätte, Oregon Ducks. Das ist meine Präferenz, wo ich sage, hätte ich Bock, die da zu sehen.
Würde ich auch gern sehen.
Das wäre schon eine geile Sache.
Dann musst du als geile Ente mal diesen Podcast machen.
Dann setze ich mich hier mit dem Oregon Duck Kostüm hin. Alright, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, wieder mal zu Broman State University. Wir haben am Anfang schon drüber geredet. Falls euch der Podcast gefallen hat, auch wenn er euch nicht gefallen hat, lasst gerne den 5-Sterne-Ranking da auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo ihr den Podcast gerade hört. Wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit. Das ist wie so ein Referat in der Schule. Danke für eure Aufmerksamkeit. Nein, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bis jetzt auch zugehört habt. Es ist ein sehr, sehr langer Podcast geworden. Ich glaube, wir sind schon über 1 Stunde 20 oder so. Was ja nicht schlimm ist. Deswegen vielen, vielen Dank von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Dominik sagt 100% genau das Gleiche. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch live. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Mittwoch wieder um 12 Uhr, wenn es heißt Broman State University, Baby. Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Class is dismissed.